Unibet.
Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
Unibet Hockey. O'Clock. Es ist der 1. Jänner 2023. Es ist das neue Eishockey-Jahr und damit erst einmal frohes Neues allen Hörerinnen und Hörern von Unibet Hockey O'Clock. Es ist aber auch deswegen ein ganz besonderer Tag, weil heute Teil 3 und Teil 4 der insgesamt sechsteiligen Serie über die große Karriere von und mit Markus Paintner erscheint. Teil 1 war Markus Paintner der Vorarlberger. Teil 2 war Markus Paintner der Wandlungsfähige und Teil 3, völlig überraschend, Markus Paintner, der Villacher. Eben jener Markus Paintner sitzt mir jetzt einmal mehr gegenüber und Markus, erst einmal frohes neues Jahr dir und schön, dass du einmal mehr die Zeit nimmst, um ausführlich über deine Karriere zu plaudern.
Auch dir wünsche ich ein frohes neues Jahr.
Markus, wir haben den vergangenen Teil beendet, wo du schon ein wenig angekündigt hast, dass du dir auch vorgenommen hattest, in Wien so viele Eishockeystädte wie möglich zu sehen, so viele unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln, wie du eben konntest, auch um so viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Und nach einem Jahr Wien sind es dann aber mehrere Jahre Villach geworden. Warum folgte auf das einjährige Wien-Intermezzo nicht gleich wieder ein einjähriges oder zweijähriges Intermezzo in Villach? Warum bist du dann doch länger geblieben als vielleicht ursprünglich geplant?
Du hast es schon richtig gesagt. Zu Beginn war es schon so, dass ich wirklich gedacht habe, ich werde noch nach den 2 Jahren wieder weiterziehen. Für mich war aber sehr schnell klar, dass ich mich extrem wohl gefühlt habe in Villach. Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Die Leute waren sehr herzlich. Ja, sehr gastfreundlich. Es hat nicht lange gedauert, bis man Freundschaften gefunden hat, neue Freunde kennengelernt hat. Und deswegen war der Wohlfühlfaktor extrem groß. Hat natürlich geholfen, dass wir von Beginn an recht erfolgreich waren. Und ja, das war einfach eine sehr schöne Zeit am Anfang. Und das war mir dann aber relativ schnell klar, dass ich längere Zeit in Villach bleiben werde.
Es ist sicher eine der prägendsten Stationen, wenn nicht sogar die prägendste deiner Karriere. Es ist auch eine, die sich letztlich über, wenn man so will, fast 3 Kapitel zieht. Es gibt Markus Paintner in Villach Teil 1, dann bist du nach Graz gegangen, dann kam der zweite Teil der Karriere in Villach und letztlich dann auch das Ende der aktiven Karriere. Und die ersten Sporen auch als Trainer hast du dir ebenfalls in Villach verdient. Erst als Assistant, dann auch als interimistischer Head Coach. Da steckt wahnsinnig viel drinnen in dieser Zeit in Villach. Es ist wahrscheinlich auch kein ganz großer Zufall, dass du auch aktuell in Villach wohnhaft bist. Dementsprechend ist das ein Teil, den wir wahrscheinlich über viele, viele Stunden ziehen könnten. Werde es aber auch für die Hörerinnen und Hörer so belassen, dass wir vielleicht mehrere Fokuspunkte setzen. Und natürlich ist ganz klar, dass der letzte Villacher Meistertitel dein letztlich dritter und auch letzter der Karriere 2005, 2006 natürlich das große Highlight auch dieser Folge bilden wird. Hab aber dann auch für die weiteren Jahre in Villach hohen Gesprächsbedarf, möchte aber zu Beginn dieses Teils vielleicht etwas stellen, das mich erreicht und das ich so spannend fand, nämlich etwas, das mir Phil Lucas zukommen hat lassen. Das ist einer der besten Beobachter und intimsten Kenner des österreichischen Eishockeys, die man sich vorstellen kann, und der hat auch ein ganz genaues Auge auf den Verlauf deiner Karriere geworfen und vielleicht was sich nach Linz, nach Wien und dann vor allem in Villach getan hat. Wir hören mal ganz kurz rein bei Phil Lucas und plaudern dann drüber.
Nach so einem Abgang von Linz finde ich, ist die Karriere von Markus Paintner erst so in die Richtung dann gelaufen, wo ihn die meisten auch in Erinnerung haben. ich hoffe, das verstehen wir jetzt nicht falsch, aber wenn, so habe ich ihn Markus Bendtner in Erinnerung. Weil für mich der Bendti immer was Besonderes gehabt hat als Spieler, was viele Österreicher nicht haben. Er hat die Fähigkeit gehabt, aufgrund seiner Spielintelligenz und das, die Fähigkeit, das Spiel antizipieren zu können und natürlich auch aufgrund seiner Skills mit zwei Imports zu spielen. Und das hat sie ja dann im Fortlauf seiner Karriere, ob das in Wien war oder ob das in Villach dann war, immer wieder gezeigt, dass er wirklich als Österreicher die Fähigkeit gehabt hat, mit zwei Imports zu spielen und überhaupt kein Problem damit hat, diese Verantwortung auch zu tragen, um performen zu können. Und das ist was, das stellt man sich, alle wollen das oft, aber wenn sie es dann bekommen, dann ist es so ein bisschen eine Stockstarre und viele haben dann ein Problem mit dem Druck, diese Leistungen aufbringen zu müssen. Aber beim Bendti war das nie der Fall. Der hat da immer performt und das war schon etwas, was ein bisschen beeindruckend war. Und wie gesagt, ich habe vorher seine Spielintelligenz angesprochen und seine Übersicht ständig den Kopf oben zu haben. Und ich möchte sagen, und da wird er mal übereinstimmen, der Schnellste war er ja nicht. Aber aufgrund dieser Fähigkeiten war das Spiel für mich war meines Erachtens das Spiel für ihn immer ein relativ einfaches. Weil er genau gewusst hat und er in seiner Entscheidungsfindung oftmals oder fast immer sehr, sehr richtig war. Und ich glaube, das zeichnet ihn als Spieler nicht nur in unserer Liga aus, wenn man jetzt zurückblickt, sondern das hat er auch dann auf internationaler Ebene im Nationalteam ein ums andere Mal bewiesen.
Große Worte eines großen Spielers über einen großen Spieler. Und warum ich das an den Anfang auch dieses Teiles, nämlich von Markus Bendtner, der Villacher, gesetzt habe, ist, weil er gemeint hat, dass seine Karriere erst nach Linz, heißt mit Wien und dieser ersten Villach-Zeit, so richtig durchgestartet ist. Würdest du dem zustimmen?
Ja, zu 100%. Ich glaube, ich habe schon ein produktives Jahr gehabt, eines in Linz. Das kann man aber nicht wirklich zu 100% hernehmen, weil einfach dort der Liga-Crash war und das Niveau in der Liga war schon sehr niedrig, muss man dazu sagen. Deswegen war jetzt nicht so sehr der produktive Spieler. Das hat in Wien angefangen. Das haben wir letztes Mal schon geredet. Das ist bis zum gewissen Grad passiert, weil einfach 4-5 Spieler nicht performt haben in der ersten Linie mit zwei überragenden Spielern, Mike Craig und Bobby Wren. Bei mir hat es dann funktioniert und Ähnliches ist dann in Villach passiert. Ja, ich muss aber dazu sagen, im ersten Jahr, also im Meisterjahr, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich dort die meiste Zeit zusammengespielt habe, aber ich weiß, zu Beginn war ich, glaube ich, mit dem Busqueo, mit dem Gauthier, immer dort relativ früh verletzt. Nach einem Stockschlag habe ich mir die Hand gebrochen und war 8 Wochen weg. Und nachdem der VSV oder unser Team sehr gut performt hat und sehr viele gute Resultate erzielt hat, hat ein anderer eigentlich am Platz in dieser Linie gefunden und ich habe eher, glaube ich, in der dritten Linie gespielt, glaube ich. Und da ist eigentlich genau das Gegenteil passiert, was aber für mich gepasst hat, weil die Mannschaft dort, der Teamspirit dort so gut war, jeder hat seine Rolle gehabt, jeder ist respektiert worden, jeder hat Verantwortung übernommen und deswegen war es jetzt für mich nicht so schlimm, nicht in der ersten Linie zu spielen. Später, in den späteren Jahren, war dann schon so, dass ich zum Beispiel auch mit dem Devin Edgerton zum Beispiel zusammengespielt habe oder auch mit dem Dan Gauthier und dem Danny Busquet.
Ich möchte noch kurz einordnen, wo wir uns in etwa zeitlich, auch historisch, nenne ich es jetzt mal, im österreichischen Eishockey befinden. Du kommst als amtierender Meister mit Wien nach Villach. Die Saison 2005-2006 markiert wahrscheinlich auch so klein wenig den Aufstieg des Programms namens Red Bull Salzburg. Da wurde extremst aufmunitioniert, um einen Championship-Contender auch auf die Beine zu stellen. Es ist weiterhin eine 7er-Liga. Wie war das damals, als du an einen Fehler gekommen bist und dann aber wahrscheinlich wie viele andere auch verwundert auf das geblickt hast, was sich in Salzburg getan hat.
Ja, das war natürlich ein großes Thema. Klar, das war sehr erfrischend, das war was ganz Neues, wo keiner eigentlich richtig einschätzen konnte. Bei uns war das aber trotzdem im fast gesamten Jahr so, dass wir uns extrem auf unser Spiel und unser Team konzentriert haben und nicht so sehr auf die anderen Mannschaften. Von dem her, das war, glaube ich, auch ein Vorteil, weil wir auch sehr viel Qualität gehabt haben mit diversen Spielern, auch an Herbie Holmberg, an Mike Stewart, kommen jetzt da alle durchgehen, an G. Prohaska, der zu dem Zeitpunkt ziemlich sicher der beste Goalie war und der eigentlich zu unserem Team auch sehr gut dazu gepasst hat. So wie wir defensiv agiert haben, hat der Mix mit dem G. Prohaska perfekt zusammengepasst und ja, der Holst hat uns natürlich die Energie gegeben. Das wissen wir eh, das ist das, was er am besten kann. Und vor allem hat er aber auch das geschafft, dass wir nicht zufrieden sind. Der hat genau gemerkt nach dem Sieg, okay, jetzt werden sie ein bisschen lockerer, jetzt gibt er wieder Gas, jetzt kommt der wahre Holst hier raus. Auf der anderen Seite hat er überhaupt kein Problem gehabt, wenn er ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hat, dass er ein bisschen die Zügel locker gelassen hat. Also er hat da sehr gut zu unserer Mannschaft gepasst. Sowas kann man auch nicht wirklich so perfekt planen, sondern sehr viele Puzzleteile haben perfekt zusammengepasst und so ist es eigentlich entstanden. Für mich war das natürlich eine absolute Glückssituation, dass man in 4 Jahren dreimal Meister wird. Ja, das kann schon sein, dass wir immer bei großen Teams und früher war einfach Villach und Klagenfurt sind früher, später immer Meister geworden. Aber ich habe das bei 3 verschiedenen Mannschaften gemacht und ja, das hat schon sehr viel mit Glück zu tun gehabt. Ja, aber schlussendlich war ich dann auch sehr froh und happy, dass ich den Schritt nach Villach gewagt habe.
Gab es einen Moment, wo du das Gefühl hattest, jetzt bin ich wirklich in Villach angekommen? Das kann im Sommer sein, beim Sommertraining, das kann beim Wohnung beziehen sein, das kann vielleicht auch beim ersten Tor sein. Gab es diesen Moment, jetzt bin ich in Villach?
Ja, der ist sehr schnell gekommen. In Villach haben wir relativ spät gestartet. Ich glaube, jetzt haben wir erst Mitte August angefangen. Und ich bin aber im Sommer, im August schon oder Ende Juli schon gekommen und habe den Villacher Kirchtag besuchen dürfen. Und ich glaube, nach der ersten Woche beziehungsweise nach den ersten 2 Tagen habe ich gewusst, dass das eine längere Angelegenheit werden wird. Und ja, das war einfach, ich habe mir das alles ein bisschen anders vorgestellt, weil ich eigentlich nur den Namen Kirchtag gehört habe. Und ich habe trotzdem gedacht, dass das irgendwas mit der Kirche zu tun hat und man muss sich schön anziehen. Und sobald ich dann in der Stadt war, habe ich gewusst, ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich habe ausgeschaut wie der perfekte Tourist und trotzdem haben wir sehr viel Spaß gehabt und ich habe mich sehr, sehr schnell akklimatisiert.
Sehr, sehr schnell akklimatisieren ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Du hast viele deiner neuen Mitspieler ja schon als Gegenspieler gekannt und für all diejenigen, die das vielleicht vor ein paar Wochen bei Unibet Hockey O'Clock nicht gehört hatten, es war Mike Stewart zu Gast, mittlerweile höchst erfolgreich in Diensten als Cheftrainer bei den Grizzlies in Wolfsburg in der Penny DEL, also der deutschen Eishockey-Liga. Der war auf einmal dein Mitspieler, obwohl er dich davor als Gegenspieler gehasst hat, wie er selber sagt. Ich möchte dieses Statement nochmal aus dem Archiv ziehen und mit dir gemeinsam reinhören, was Mike Stewart vor nicht allzu langer Zeit an dieser Stelle über dich, vor allem als Gegenspieler in Linz, gesagt hat.
Er ist mein Buddy für forever. Und dann habe ich gehasst, Martin, holy shit. Dann habe ich gehasst, wenn er in Linz gespielt hat, so eine Rate, dann wollte ich in jede Partie umbringen. Und ich habe 2 Jahre lang warten müssen, bevor ich meine Chance gekriegt habe. Weil entweder es war ein Playoff-Spiel, Martin, du lachst, aber es stimmt eh. Und ich war halbwegs, so wild war ich nicht, ich war diszipliniert genug, um zu sagen, boah, es ist 3-2 steht es jetzt an, mit 5 Minuten noch zu spielen, ich darf nichts machen. Wir spielen in den Playoffs, ich darf nichts machen. So endlich in der Vorbereitungsphase, wir haben in Linz gespielt und sogar in diesem Partie habe ich gewartet bis die letzten 3 Minuten. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt ist schon Zeit, Heinzi. Und dann habe ich nicht gekonnt, aber dann habe ich gehasst. Aber im Laufe der Zeit, man sieht es. Oft die, die Leute, die du hast am meisten auf dem Eis, sind the best guys off the ice. Und das ist genau wie Pintzy ist als Mensch. Ja.
Immer noch eines der besten Statements, die glaube ich, an dieser Stelle jemals lukrieren durfte. Ein unfassbares Original. Ich weiß nicht, wie oft man das jetzt schon angehört habe. Und ich muss immer noch lachen, weil irgendwie tatsächlich witzig ist. Ich glaube, wenn du am anderen Ende von Mike Stewarts Fäusten bist, ist es weniger witzig. Aber wie war es dann auf einmal mit dem Typen, der sowas über dich sagt, auf einmal in einem Team zu sein?
Ja, ich habe mir natürlich schon so meine Gedanken gemacht. Ich habe natürlich andere Tough Guys auch kennengelernt, die mit denen ich mich davor vielleicht nicht so gut verstanden habe, so wie in Wien, Phil Larkos. Das war natürlich auch mein Gegner. Und wenn man dort in die Mannschaft gekommen ist in Wien, war das der netteste Typ, den man sich vorstellen kann. Ich habe zwar gedacht, dass der Mike, oder gehofft wahrscheinlich, dass er gleich ist, ganz sicher war ich mir nicht. Ich kann mich aber noch sehr gut erinnern, wir haben am Montag mit dem Trainingslager begonnen und ich bin am Freitag schon angereist und das ist der Mike Stewart und der Darryl Scoville schon da gewesen. Der Mike hat mich auf meiner neuen VSV-Nummer angerufen und gesagt, in seinem perfekten Kärntnerisch, das habe ich damals nicht gewusst, dass er das wirklich am Telefon auch spricht und ich bin eher davon ausgegangen, dass er Englisch mit mir redet. Und dann hat er mir erklärt, Herr Bente, wir sind da, in einer Stunde treffen wir uns in der Box, wir gehen auf ein Bier. So. Und so haben wir uns eigentlich das erste Mal kennengelernt und das war natürlich total relaxed und angenehm, weil ich trotzdem nicht ganz gewusst habe, wem ich gegenüberstehen werde, beziehungsweise wie er reagieren wird. Aber es war, als ob wir uns schon sehr lange kennen und im Eishockey ist das schon so. Das heißt, im Nationalteam auch, dass du gewisse Schlachten mit verschiedenen Spielern hast und im Nationalteam ist es überhaupt kein Thema, sondern spielst in einer kleinen Mannschaft. Ich glaube, im Eishockey kann man das sehr gut trennen und war trotzdem interessant, weil ich ein bisschen unsicher war zu Beginn, aber es war natürlich sehr angenehm, dass er mich gleich am ersten Tag angerufen hat und mir das Eingewöhnen erleichtert hat.
Jetzt ist ja ein spannender Aspekt, so dieses sich neu einfinden bei einer Mannschaft. Das angesprochen ist ja auch ein Wunsch gewesen, so viele verschiedene Menschen wie möglich kennenzulernen. Aber wie sind solche Eingewöhnungsphasen, sofern sie überhaupt vergleichbar sind, für gewöhnlich abgelaufen? Was sind dir vielleicht auch konkret in Villa so für Typen aufgefallen? Oder was war in Villa vielleicht anders bei dieser, ich nenne es jetzt nochmal, Eingewöhnungsphase als anderswo?
Früher war das natürlich schon was anderes, weil die meisten Teams haben mit 2 bis 4 Ausländern gespielt. Das heißt, ein großer Prozentsatz waren Österreicher. Und irgendwann hat man fast mit jedem Österreicher mal im U18, U20 Nationalteam oder beim A-Nationalteam zusammengespielt. Und deswegen habe ich in Villach schon sehr viele Österreicher gekannt, auch über das Inline-Hockey-Nationalteam, wo ich mit dem Krompe und mit dem Günter Lanzinger zusammengespielt habe. Von dem her dauert es mit der Eingewöhnungsphase nicht so lange, weil man trotzdem sehr viele Spieler kennt. Neu sind dann immer die Ausländer, das war schon der Fall, aber sonst geht das eigentlich relativ schnell und vor allem ist es nicht das erste Mal gewesen für mich, sondern ich habe das davor schon 2-3 Mal gemacht, wo ich nach Feldkirch gewechselt bin, nach Linz, nach Wien und jetzt nach Villa, also es war nichts Neues für mich. Ich war dort eher neugierig, mir hat das extrem gut gefallen, neue Menschen kennenzulernen. Die Villa-Mentalität war damals schon noch ganz speziell und ganz besonders in Österreich. Das haben wir viele unterschätzt. Man hat gedacht, ja, in Villach gibt es den Villach Fasching und den Villach Kirchtag und nebenher spielen sie Eishockey. Es hat aber ganz wenige Leute haben realisiert, wie hart die Villacher im Sommer nach dem Eistraining im Kraftraum, wie hart die gearbeitet haben. Das habe ich danach immer wieder gehört, dass man eigentlich, wenn ein Villacher in eine andere Mannschaft kommt, dass man sofort zickt, der kommt aus Villach, weil die trainieren anders. Das ist die andere Seite gewesen, was Eishockey Österreich ein bisschen unterschätzt hat. Die haben einen extremen Ehrgeiz gehabt und das hat dann natürlich die gewissen Leader gegeben, so wie ein Herbert Homberger auch, wenn der schon ein bisschen älter war. Hat schon sein können, dass der einmal auf ein, zwei Bier geht. Aber der ist am nächsten Tag der Erste in der Kabine und der Letzte, der geht. Und der gleiche war der Wolfi Krohn. Mit dem hat man nicht normal in den Kraftraum gehen können. Wenn der Coach gesagt hat, wir haben 8 Übungen, nach der 8. hat er gesagt, wow, das ist eine Übung, die war schon lässig aus, machen wir, dann machst du eine 9. Dann denkst du, bist fertig, dann sagt er, nein, eine 10. vielleicht, aber was, was, wenn ich mal die 10. machen. Und so ist es immer weitergegangen und jeder Fehler, beziehungsweise jeder Spieler, auswärtige Spieler, der noch Fehler gekommen ist, hat diese Energie aufgenommen und das war noch schon sehr interessant, diese gesamte Mentalität aufzusaugen und auch sehr viel mitzunehmen.
Jetzt hast du unter Coach Jim Boni in Wien einen guten Stand gehabt und hast ihn auch immer wieder lobend erwähnt. Jetzt kommt mit Craig Holst so ein Energiebündel daher und du hast es ja auch schon angesprochen, Holst hat das selber schon so häufig erwähnt, dass er nie der für die Taktik war, sondern immer über die Motivation gekommen ist. Was war so, würdest du retrospektiv sagen, dein erstes richtiges Holst-Erlebnis?
Schwer zu sagen. Ich habe ihn ja davor schon gekannt. Was natürlich nicht ganz einfach ist für einen Coach, ist, wir haben schon so richtige Oldschool-Typen in unserer Mannschaft gehabt. Und nicht ein, zwei, sondern es waren wirklich 7, 8 Leute. Ich würde jetzt nicht einmal sagen Alpha-Tiere, aber richtige Leader, richtige Führungspersönlichkeiten, die auch einmal ihre Meinung gesagt haben, auch kritisch waren. Und von dem her war das als Trainer nicht ganz einfach. Der Holste hat das aber sensationell gemacht. Der hat alles im Rahmen gehalten. Er hat uns natürlich auch immer wieder gechallenged. Ja. Also das hat er kennen, dass er wirklich die letzten 1-2% aus uns rausgekitzelt hat und manchmal hast du ihn eigentlich gehasst auf der anderen Seite, das darf man nicht zu negativ verstehen, du hast ihn gehasst, aber genau durch diese Wut auch manchmal hat er wirklich die letzten 4-5% aus dir rausgeholt, dass du wirklich zu 100% dein Potenzial ausschöpfen kannst. Ich glaube, sowas kann man nicht lernen, das hat er einfach gehabt, der Holste, ja, das ist sein Instinkt, sein Talent auch zu coachen und das war schon interessant, wie er trotzdem so viele verschiedene Charaktere und Persönlichkeiten in einem Team vereint hat und dass wir es wirklich geschafft haben, dass jeder Einzelne für den anderen kämpft und dass jeder Einzelne auch seine Rolle hat.
Du hast den Start in die Saison angesprochen, du hast die Handgelenks Verletzung auch schon thematisiert. Das ist auch etwas, das die Unibet-Statistik ausweist, nämlich 11 Spiele, die du verpassen musstest. Und es hat dann danach nochmal sehr lange gedauert, bis du dann endlich auch in Villach anschreiben konntest. Die Unibet-Statistik weist da den 23. Dezember 2005 aus. Also wenn die Meisterschaft im September beginnt und man dann erst im Dezember trifft, klar, großer Teil davon verletzt, aber wie schwierig war dieses Comeback? Wie sehr hast du da vielleicht auch gehadert, dass es nicht und nicht mit Scoring-Output klappen will?
Es war interessant in Villach, weil man sich natürlich auf der anderen Seite schon sehr viel erwartet hat, nachdem ich punktemäßig relativ gut dagestanden bin im Vorjahr. In Villach war aber nicht nur dem Publikum, sondern auch dem Management war es extrem wichtig, dass man diesen Kampfgeist zeigt, diesen Ehrgeiz, diesen Grit, dieses Durchhaltevermögen und immer dranbleiben und immer weiter und wirklich kämpfen bis zum Ende. Das habe ich natürlich gemacht, weil ich gewusst habe, okay, ich mache nicht viele Punkte, ich muss fürs Team was anderes bringen, ganz einfach. Und das ist in Villach, was nicht immer in Österreich ist, aber das ist in Villach extrem respektiert worden. Es hat ein anderer Spieler gegeben, mit dem Niki Petrik zum Beispiel, der hat jetzt nie so viele Punkte gemacht, aber der ist trotzdem eine riesen Persönlichkeit in Villach und beim VSV. Weil er über die harte Arbeit ins Spiel gekommen ist und weil er der Mannschaft sehr viel Energie gegeben hat. Deswegen habe ich auch in diesem Jahr den Respekt schon bemerkt. Es war jetzt nicht schwierig. Das muss ich auch sagen, es ist allgemein gut gelaufen und vom Joe Meehan, von unserem GM, ist sehr wenig Druck gekommen, was auch eigentlich gerechtfertigt gewesen wäre, weil man mehr von mir erwartet hat. Aber Aber wir waren einfach als Mannschaft sehr erfolgreich und wir haben dort einfach einen extremen Zusammenhalt gehabt. Und ich bin in diesem Jahr natürlich wieder eine andere Rolle gefunden, dass ich eher übers Physische, übers Körperliche Einspiel gekommen bin und verschiedene Akzente und Elemente in unser Spiel gebracht habe.
Kannst du dich noch an deinen ersten Treffer im Villacher Dress erinnern?
Nein, kann ich nicht. Nein.
Ist natürlich eine Setup-Question, weil dein erstes Tor im Jersey der Wiener war gegen Linz. Dein erstes Tor im Trikot der Villacher Adler war gegen Wien. Zum zweiten Mal hintereinander dein Premierentor gegen deinen direkten Ex-Club auch erzielt. Zufall oder wenn du das jetzt so in Erinnerung versuchst zu rufen, steckt da mehr dahinter?
Nein, das ist, glaube ich, purer Zufall. Es ist ja nicht so, dass ich davor nicht versucht habe, früher schon meine Tore zu erzielen. Das war purer Zufall und das habe ich eigentlich gar nicht gewusst.
Was spannend war in der Saison 2005, 2006 eben, dass die Kräfteverhältnisse sich in Österreich neu definiert hatten. Einerseits mit Red Bull Salzburg, aber andererseits du auch durchaus prominent beteiligt warst bei einem der legendärsten Zwischenfälle der jüngeren österreichischen Eishockey-Vergangenheit. Am 24. Februar 2006 gibt es ein Gastspiel in Wien, wo du deinen einzigen Doppelpack der Saison erzielst. Unter anderem hast du zur 4-2 VSV-Führung getroffen. Es gibt dann den Ausgleich, es geht ins Penalty-Schießen und dann wird bei der Nominierung der Schützen vielleicht ein klein wenig was durcheinander gebracht und danach schimpft Coach Greg Holst wie ein Rohrspatz im Interview damals mit den Kollegen von Sky. Wie lange hat es gedauert, bis sich so bei der Mannschaft rumgesprochen hatte, was da passiert ist nach der Partie?
Das ist relativ schnell gegangen. Es waren schon sehr viele Spieler natürlich verärgert. Ganz genau haben wir aber eigentlich nicht gewusst, was genau passiert ist. Ja. Bei uns war natürlich eine Situation, wir waren ja fix im Playoff. Ja. Also bei uns war jetzt nicht so, dass es um eine bessere Platzierung geht, dass wir vielleicht einen anderen Gegner im Playoff haben, sondern wir waren eh fix im Playoff. Wichtig war es vor allem für Wien. Und deswegen war das natürlich schon eine extreme Geschichte. Auch das Interview natürlich vom Holster, das ist legendär. Das ist wirklich bis nach Skandinavien, Kanada, USA, haben das sehr viele Menschen mitgekriegt und haben genau gewusst, wer dieser Gregory Holst ist. Das war natürlich schon eine interessante Geschichte. So hat es ja eigentlich nicht aufgehört. Das ist ja noch ewig lang gegangen, weil man nicht gewusst hat, wie man weiter vorfahren soll. Und ich weiß nicht, da sind wir, glaube ich, eine Woche später dann mit einer Rumpftruppe, ich glaube, das waren 7 oder 8 Spieler, die sind dann auch Richtung Wien unterwegs gewesen und auf dem Weg nach Wien wo man auf einmal angerufen, nein, man macht es doch nicht, los mal sein, sind in Graz stehen geblieben, sind zum Hooters gegangen, haben einen Burger mit Pommes gegessen und sind wieder zurückgefahren. Und erst, glaube ich, ein paar Tage später sind wir mit der gesamten Mannschaft nach Wien ausgefahren. Wir haben dort aufgewärmt vor, glaube ich, 3.500 Leuten. Das ist gegangen, das wäre ein normales Aufwärmen, 15, 20 Minuten. Und dann war es Penaltyschießen und, ja, die Wiener oder beziehungsweise der Lanze hat nicht getroffen, der Jürgen Benker hat gehalten. Und dann haben wir alle gewartet, bis alle Spieler von Wien und die Fans weggegangen sind und dann haben wir ein ganz normales Training gehabt. Also es war schon eine sehr eigenartige Geschichte, für Wien natürlich sehr erfolgreich und ganz was Spezielles, weil sie dadurch die Playoffs erreicht haben. Wie für uns war es eigentlich, ja, gehen wir raus und wir sind froh, wenn das ganze Theater endlich vorüber ist und wir wollen uns auf die Playoffs konzentrieren.
Aber weil wir schon von ihm gesprochen hatten und weil dieser Ausraster so legendär ist und weil dieses Video mittlerweile auf YouTube viele 10.000 Male auch geklickt worden ist, kannst du dich noch erinnern, dass du den Clip dann als Ganzes zum ersten Mal auch vollständig gesehen hast, wie es da gegangen ist?
Ja, ich habe natürlich den Holster gekonnt und sein legendärer Kick in die Tür, den gibt es natürlich auch in der Kabine, wenn er gegen eine Mülltonne kickt oder sonst irgendwas trifft, wenn er grantig ist. Also von dem her, ich habe das schon ein bisschen gekonnt, aber das Allgemeine, wie er zuerst über das Wien-Spiel geredet haben und auf einmal aus dem Nichts aus, ich sage, gesprungen auf Klagenfurt. Wir haben eigentlich nicht gewusst, was Klagenfurt eigentlich mit der ganzen Partie zum Tour gehabt hat, aber das ist der Holste, wenn er auf 180 ist, dann ist Feuer frei und dann gibt es kein Zurück mehr.
Es ist ein relativ erfolgreicher Grunddurchgang, den Villach spielt. Man war relativ frühzeitig auch für die Playoffs qualifiziert, in der 7er Liga nur in Anführungszeichen dann 4 Playoff-Teams. Salzburg hatte den Grunddurchgang knapp vor Villach gewonnen. Dementsprechend war auch klar, der Weg würde tatsächlich erst über ein Finale wieder nach Salzburg führen. War das damals im Grunddurchgang, nach dem Grunddurchgang schon klar, dass der Titel über Villach oder Salzburg laufen wird?
Schwer zum Sagen. Über Villach weiß ich nicht. Also wir waren zwar selbstbewusst, aber trotzdem sehr bodenständig. Ich hätte uns jetzt da nicht 100% im Finale gesehen. Die Salzburger haben natürlich alle gewusst, dass die sehr weit kommen werden und wahrscheinlich auch im Finale teilnehmen werden. Das war schon relativ früh klar, wie unser Weg ausschaut. Wir haben gar nicht zu weit nach vorne gedacht, sondern wir wollten die ersten Playoff-Runden überstehen und mit sehr viel Energie dann auch so weit wie möglich kommen.
Und über diese Playoffs werden wir auch gleich sprechen. Ist spannend, weil heute vor einer Woche haben wir bei Teil 2 deiner Karriere-Rückschau bei Markus Peintner, der Wandlungsfähige, auch über die Looks gesprochen und wie die entstanden sind. Und in Villach sind ja auch ein paar sehr ikonische dazugekommen. Einer, der sich dem Ganzen auch ein klein wenig widmet, aber auch dem Spieler und den Routinen und den Ritualen des Markus Peintner, ist natürlich dein damaliger Headcoach gewesen, Greg Holst. Hat mal Folgendes zu diesem Wust an Themen zukommen lassen.
He had a plan. He had his pre-game stretch and workout. He had his post-game stretch and workout. He was one of the biggest pains in the ass on the ice in the league. He was dirty, chippy, talented. He would get under the skin of every freaking player on every team in the league. And then he could back it up with scoring some big goals and he could play the game. He just knew how he had to play and how he had to act. So, yes, 3 championships on 3 different teams. It's a great story. But I remember in Villach, one of our first meetings, he came in and he had this blue hair sticking up in the air like a peacock. And he had a blue beard. And I am thinking to myself, oh boy, this is going to be something pretty interesting. Because I knew when I played and I wore a headband in warm-up, I had to be able to back it up and play great. Because the players would have laughed at me and they would have come after me. So I had a meeting with Marcus and I said, Marcus, here's the deal. I know you're eccentric. I know you're a good player. I know you're of your own style. But if you're going to wear this hairdo and have a beard like that, you better be one of the best players in the freaking league. And you know what? He said, okay. And he was one of the best players. Very effective, huge passion and understanding for the game.
Wie kam es zu blauem Haupthaar? Ich meine, Peacock, wunderbare Umschreibung. Wie kam es zu blauen Haaren und blauem Bart? Ist es zu einfach, 1 und 1 zusammenzuzählen? Villach blau, Markus Peintner blau?
Ja, genau. Also ich hatte schon in Linz angefangen und habe orange Haar gehabt, weil Blackwings orange auf dem Trikot gehabt hat. In Wien haben wir was überlegen müssen, habe ich zuerst gelb gehabt. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass eigentlich Rapid Wien einer meiner Lieblingsmannschaften war, aber als ich aufgewachsen bin, habe ich einen grünen Mohawk oder grünen Irokesen gehabt. Und in Villach war dann auch klar, okay, das wird ziemlich sicher blau werden. Das hat dann gepasst. Ich glaube, der blaue Bart ist erst später gekommen, nicht zu Beginn. Aber die blauen Haare waren schon seit Beginn da. Und ja, das ist halt meine Vergangenheit. Ja, das ist.
Es ist aber ganz spannend, dass Greg Holtz es auch erwähnt hat, er trägt ein Stirnband und dementsprechend war irgendwie klar, Zielscheibe. Du, blaue Haare, deswegen klar, du musst besser performen. Kann mich erinnern, wie vor ein paar Jahren damals bei Orlis Neumann und Peter Pucher als in Anführungszeichen Exzentriker durchgegangen ist, weil er weiße Handschuhe getragen hat und es war irgendwie klar, der muss besser sein als alle anderen. Warum ist das im Eishockeysport so, dass kaum machst du oder siehst du ein klein wenig anders aus, musst du auf einmal besser performen? Solltest du besser performen?
Boah, wieso, das ist, weiß ich eigentlich nicht, aber ich glaube, nur extrovertiert sein und dein Potenzial nicht abrufen, dann steht man sehr schnell in der Kritik. Das ist ganz klar. Nicht nur vom Trainer, sondern wahrscheinlich auch von Fans und von der Öffentlichkeit. Deswegen hast du jetzt schon einen gewissen zusätzlichen Druck. Das war schon klar. Aber ich habe recht früh mit dem angefangen. Ich habe mit dem umgehen können, mit diesem Druck. Und ja, der Holst hat man es natürlich schon immer wissen lassen. Ja. Nicht jeder Spieler ist gleich und nicht jeder Spieler kann mit Druck umgehen. Nicht jeder hat die gewisse mentale Toughness. Der Holst hat aber schon sehr genau gewusst, wie weit er bei mir gehen kann und dass ich schon was aushalten kann. Und dass er meistens auch von mir eine Reaktion kriegt. Von dem her hat er genau gewusst, was für Punkte er drucken muss, damit er wirklich mein ganzes Potenzial auserkitzelt aus mir.
Und letztlich hast du gewusst, welche Punkte du beim Gegner drücken musst, um unter die Haut zu kommen. Wie bist du zur Kretzen geworden? Was waren so Taktiken, um tatsächlich auch in des Gegners Kopf zu kommen?
Ja, das war schon unterschiedlich eigentlich. Ich habe schon eigentlich die Spieler beobachtet und es hat natürlich Spieler gegeben, die haben das total abgeblockt und da ist nichts passiert. Ja, und die habe ich meistens dann auch sein lassen, weil die einfach kein Problem damit gehabt haben. Die sind drüber gestanden. Sehr viele Spieler waren aber sensibel, würde ich nicht sagen, aber ich habe verschiedene Angriffspunkte gefunden. Das ist manchmal wirklich nur so Kleinigkeiten, nur einen Stößer geben oder wenn einer wechseln geht, vielleicht noch einen kurzen Stockschlag hinten in die Kniekehle, so Kleinigkeiten. Was für mich halt unter der Saison noch nicht so, aber im Playoff dann ein entscheidender Faktor ist, ob du gewinnst oder verlierst, ist der Torhüter. Und dort habe ich schon gewusst, speziell bei österreichischen Goalies, ob sie mental tough sind oder nicht. Die habe ich jetzt schon relativ gut gekannt und dort hat es natürlich schon manche Spiele gegeben, wo der Goalie vielleicht dann auch die Nerven ein bisschen verloren hat. Ich glaube nicht, dass ich das allgemein jetzt so extrem kontrollieren und beeinflussen konnte, ob jetzt Spieler da gut oder schlecht sind. Was ich schon geschafft habe, ist, dass sie sich vielleicht ein bisschen zu viel auf mich konzentrieren. Natürlich sind jetzt die Namen Robert Lukas und Philipp Lukas immer gefallen. Für mich war nicht interessant, auf einen Drittviertlinie-Spieler den Fokus zu legen, sondern Spieler, die wirklich die entscheidenden Akzente setzen, die uns als Team wehtun können mit verschiedenen Aktionen im Offensivbereich. Und von dem her haben wir schon eher solche Spieler ausgesucht, die vielleicht ein bisschen aus dem Spiel nehmen kann und so vielleicht auch den Gegner ein bisschen zu schwächen.
Gab es einen Spieler, gab es eine Sequenz, gab es einen Moment, wo du das Gefühl hattest, boah, bei dem habe ich jetzt genau den richtigen Druckpunkt gefunden?
Boah, was denn nicht, schwer zum sagen. Ich meine, Philipp Lukas ist schon, den habe ich schon öfters erwischt, aber das war fast ein bisschen zu einfach. Das muss ich schon ehrlich sagen. Aber man darf jetzt da in der ganzen Geschichte nicht vergessen, ja, das war ein Teil meines Spiels, aber ich habe jetzt nicht fokussiert auf das, weil ich trotzdem spielerische Akzente setzen konnte. Ich habe bei vielen Teams trotzdem im Powerplay gespielt. Also man darf das jetzt nicht falsch sehen. Und ich bin nur ins Spiel gegangen, um andere Spieler zu provozieren. Sondern ich habe mir da den Zeitpunkt schon ausgesucht, beziehungsweise lang drauf gewartet, auf den richtigen Zeitpunkt. Und der Hauptteil meines Spiels war natürlich nicht das. Ja, das war so das i-Tüpfelchen, ein Bonus, diese als Spieler für meine Mannschaft mitbringen wollte, aber es war nicht der Hauptfokus auf das, sondern ich habe schon hier und da Eishockey abgespielt, ja.
Und möchte auch gar nicht erst den Eindruck entstehen lassen, aber die Art of Trash-Talking und eben auch vielleicht klein wenig, was Dirty Business anbelangt, am Eis das auch vorexerzieren zu können, finde ich total spannend und auch cool, dass du da ein klein wenig Einblicke gegeben hast. Aber natürlich fokussieren wir uns auch auf ein paar andere Dinge. Und fokussieren ist wahrscheinlich auch ein klein wenig das Stichwort für eine Geschichte, die uns wieder zurückführt zu dem neuen Look, den Markus Paintner auch in Villach debütieren hat lassen. Die blauen Haare, die sind natürlich auch einem später dann als vierfachen österreichischen Meister bekannt gewordenen Torhüter ins Auge gestochen. Zum damaligen Zeitpunkt war er erst dreifacher österreichischer Meister, tut allerdings nichts zur Sache, denn Gerd Prohaska hat mir Folgendes mitgebracht, folgende Beobachtungen auch zu Markus Paintners Haarpracht. Wir hören mal ganz kurz rein.
Ja, Markus Paintner war, glaube ich, in seiner Jugend immer ein sehr, sehr braver Schüler und Sportler. Und er hat dann irgendwann, da hat es, glaube ich, irgendein einschneidendes Erlebnis gegeben, aber dann hat er ein bisschen seinen Lebensstil geändert und vor allem sein Aussehen. Und in Villach, kann ich mich erinnern, hat er unter anderem einen blauen Irokesen gehabt, war überall bekannt, nicht nur dadurch, aber natürlich auch wegen diesen Haaren. Und wenn man ihn jetzt anschaut, dann kann man sich das fast gar nicht vorstellen. Und es war damals die Zeit, da hat er das noch nicht gemerkt, aber wir sehr wohl, dass ihm die Haare am Hinterkopf schön langsam ausgegangen sind. Und ich habe dann einmal das Handy genommen und seinen Hinterkopf, der schon recht kahl war, fotografiert und habe ihm das gezeigt. Und der Markus war wirklich extrem überrascht, dass er hinten keine Haare mehr hat. Und er hat dann am nächsten Tag seine Haare komplett abrasiert. Und seit damals ist er eigentlich ein Glatzkopf. Und das ist eigentlich immer sehr witzig, wenn man ihn jetzt sieht und sich dann die bunten Haare und den bunten Irokesen vorstellt. Aber es passt so und so zu ihm. Also, aber das war die Geschichte, wie der Markus Paintner von seinem blauen Irokesen zur Glatze gekommen ist.
Großartige Geschichte, die Gerd Prohaska da geliefert hat. Wie lange hat es gedauert, von dieses Foto gezeigt bekommen bis zur Entscheidungsfindung, das war es jetzt mit der Haarpracht?
Sehr, sehr schnell. Ich weiß noch, zu dem Zeitpunkt habe ich keine Irokesen mehr gehabt, sondern also blaue Fake Dreadlocks. Ja, und ich bin dort noch natürlich nochmal einen Schritt weitergegangen. Und noch am Spiel in Jesenice, wo er einfach sehr unzufrieden war mit mir und mit meinem Spiel, habe ich gesagt, okay, jetzt ist es fertig, jetzt muss ich wieder was ändern. Dann habe ich sie aufgemacht und habe dann auch zum Gerd Prohaska, zum G gesagt, G, nimm den Rasierer, ich gehe wieder zurück auf Irokesen. Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, nachdem er die Dreadlocks aufgemacht hat, hat man das eigentlich erst gesehen. Und dann hat er gesagt, du bist Rasierer, ich meine, ich zeig dir mal ein Foto. Und dann sage ich, ja, ist wurscht, aber ich will das jetzt haben. Und dann habe ich das Foto gesehen und dann habe ich gesagt, Gee, geh mal, rasier meinen Schädel, ich will auch Glotzen haben. Und so ist es alles noch an einem Auswärtsspiel in Linz passiert. Also das von Dreadlocks weg zu ein gewollter Irokesen, dann realisiert, das geht absolut gar nicht mehr und ich habe nur noch eine Möglichkeit und das ist ganz abrasieren und seitdem habe ich eine Glatze. Also ist alles sehr spontan und sehr schnell gekommen, ja.
Ist auch schön, dass wir Anfang und Ende der Haarpracht bereits in diesem Teil, wenn man so will, verarbeitet haben. Es ging in der Saison 05-06 für Villach in die Playoffs. Als Zweiter der Setzliste war klar, dass man auf den HC Innsbruck trifft. Und während Red Bull Salzburg im anderen Halbfinale mit den Vienna Capitals relativ wenig Mühe hatte, ging diese Halbfinalserie zwischen Villach und Innsbruck über die volle Distanz. Warum hat man sich mit Innsbruck so schwer getan?
Natürlich schwer getan, aber es kommt jetzt nicht so überraschend. Ich kann mich noch genau an die Serie erinnern. Viele Mannschaften waren so, dass sie diese Härte im Spiel, die wir gehabt haben mit dem Herbert Homberger, mit dem Mike Stewart, die haben andere Mannschaften nicht so gehabt. Ja, die waren eher spielerischer, die waren kreativer vielleicht wie wir. Aber diesen Kampfgeist und diese Toughness und auch diese schweren Spieler, die viel Körper spülen, die da richtig wehtun können, wo du vom Tor immer eine mitkriegst. Innsbruck war genauso ein Team. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass Innsbruck noch härter war wie wir. Und da sind natürlich einfach zwei Heavy Teams aufeinander getroffen. Es war eigentlich schon fast vorbei. Ich glaube, wir waren 3-1 vorne. Und Innsbruck, man weiß ja ganz genau noch, wo ich mit den Innsbruckern danach noch der Serie geredet haben oder im Sommer, die haben eigentlich gedacht, okay, das vierte Spiel, es ist erledigt, da kommen wir nicht mehr zurück, keine Chance. Und aus dem Nichts außer hat sich die Serie gedreht auf 3-2, 3-3 und dann war Game 7. Dort waren wir aber bereit und sind, glaube ich, dann auch schon verdient weiterkommen. Aber für uns, für den ganzen Run durch die Playoffs war natürlich diese erste Schlacht, und den muss man wirklich sagen, es war eine richtige Schlacht. Du hast gewusst, wenn du eine gehst, du gehst mit Schmerzen haben. Das war klar. Auf das hast du dich vorbereiten müssen. Und du hast da dagegen halten müssen. Und das hat uns extrem viel Energie gegeben. Das war eine wichtige Serie, weil wir dort wirklich schon von Anfang an zu 100% im Playoff waren. Man hat nicht gewartet auf vielleicht die zweite Runde, weil die erste Runde recht relativ einfach war, sondern von Tag 1 an war das eine Schlacht und dann war die zweite Schlacht und die dritte Schlacht und so weiter. Und dort waren wir schon richtig im Playoff-Modus.
Das ist auch jene Innsbrucker Mannschaft, die damals von Todd Ellick zusätzliche Strahlkraft verliehen bekommen hat. Der hat in den 7 Spielen mal locker flockig 10 Scorerpunkte erzielt in der Halbfinalserie. Und weil wir das dann auch immer wieder so als Medienvertreter zum Thema machen, der Mannschaft ist gerade eingespielt oder durch genau so ein Stahlbad gegangen, die andere hat eine Ruhephase, war das letztlich von Vorteil, direkt in die Finalserie überzugehen nach so einer harten Serie? Oder hättest du, oder bist du jemand, der schon auch ganz gerne Serien schnell fertig macht, um dann ein paar Tage Ruhe zu haben? Oder macht es letztlich keinen Unterschied?
Es macht keinen Unterschied, weil du kannst ja das nicht wirklich beeinflussen. Du nimmst, wie es kommt, und wenn du früher fertig bist, nützt du die Phase. Ist nicht immer ganz einfach, zu früh eine Serie zu beenden. Aber da war natürlich eigentlich was Negatives, dass wir sehr wenig Regenerationsphase gehabt haben. Auf der anderen Seite ist dir das völlig egal. Du bist im Playoff-Modus, du bist durch den Krieg gegangen, du hast ihn überlebt, du bist selbstbewusst. Du bist als Mannschaft natürlich, nachdem das so eine harte Serie war, noch näher zusammengewachsen. Und dann war fast so, jetzt kann kommen, wer will. Wenn wir das überleben, überleben wir alles. Und so ist es auch gekommen, dass wir gleich zu Beginn, glaube ich, in der Finalserie ein sehr gutes Spiel in Salzburg abgeliefert haben. Und das war natürlich auch das Vertrauen wichtig, dass wir wissen, okay, wir können die Salzburger schlagen und sie sind nicht unschlagbar.
Trotzdem, wie ist man an diese Serie rangegangen? Also allein bei den Namen, die sich damals im Salzburger Kader verloren hatten, hätte man wahrscheinlich schon auch ja, das Zittern bekommen können. Ich meine, wir reden von Arthur Sieber, wir reden von einem Gregor Arthursson, wir reden von einem Frankie Benham, Darby Hendrickson, Dieter Kalt, prinzipiell das Who is Who, auch des österreichischen Nationalteams mit Matthias Trattnig, mit Martin Ulrich. Wie viel Respekt, vielleicht sogar auch Ehrfurcht hat man vor diesen Salzburgern gehabt?
Ich glaube, Respekt ist allgemein sehr wichtig, auch wenn es hart zur Sache geht. In diesem Fall als Spieler hat man, würde nicht einmal sagen Respekt, sondern man entwickelt schon einen gewissen, klingt jetzt sehr, sehr schlimm, aber einen gewissen Hass auf den Gegner, wenn man diese Emotion auch braucht, um vielleicht extra 2-3% aus dem Körper, aus dem Kopf rauszukriegen. Und deswegen, wir waren dort alle in der Zone. Und was wir halt schon gewusst haben, ist, dass Salzburg natürlich nicht so tough ist wie Innsbruck. Und dass diese Toughness, diese körperliche Robustheit schon irgendwann einmal ein Vorteil von uns sein sollte, obwohl sie natürlich genug Spieler gehabt haben, die sehr viel Erfahrung gehabt haben, die auch mit der Härte umgehen können, aber allgemein als Team natürlich mit ein paar Einzelspielern oder Einzelkönnern, haben wir schon die härtere Mannschaft gehabt, glaube ich. Aber wir haben natürlich gewusst, dass wir auf unserem absoluten Top-Level spielen müssen, und zwar jede einzelne Partie. Weil wenn wir ihnen nur ein bisschen was geben, haben sie einfach viel zu viel Talent, dass sie in kurzer Zeit Spiele entscheiden können. Von dem her waren wir extrem fokussiert. Wir waren in der Zone, würde ich sagen. Und wir wollten dort eigentlich nur noch den Pokal holen, sonst gar nichts.
Jetzt klappt es, wie von dir schon angesprochen, mit dem ersten Sieg in der Finalserie gleich in Salzburg. Villach legt nach in Spiel 2 mit einem 4:1. Und als sich viele schon darauf einstellen, na hoppla, das geht ja einfach für Villach, schlägt dann genau die Qualität der Salzburger durch. Sie holen sich die nächsten beiden Spiele, das dritte in Salzburg, das vierte in Villach, und auf einmal war es wieder unentschieden. Und jetzt hat man vorher in der Halbfinalserie schon Innsbruck in die Serie zurückkommen lassen. Jetzt steht es in der Finalserie nach einem 2:0 auf einmal 2:2. War das da auch so ein Oh boy, here we go again?
Nein, nicht wirklich. Wir haben mit solchen Situationen sehr gut umgehen können. Entscheidend waren unsere Führungsspieler, die da wirklich Verantwortung übernommen haben und Ruhe ins Spiel gebracht haben. Und natürlich darf man nicht vergessen, wir haben gegen das große Salzburg gespielt. Das heißt, wir haben gewusst, dass das nicht 4:0 ausgeht. Ja, irgendwann werden sie ihre Siege haben. Das war für uns okay, und solche Niederlagen haben wir sehr schnell abhaken können. Das hat dazugehört, und das war bis zu einem gewissen Grad auch zu erwarten, dass sie irgendwann mal ihre Spiele gewinnen. Deswegen haben wir da, denke ich, den Faden nicht verloren, sondern sind weiter marschiert und haben einfach an uns und an unser Team geglaubt.
Ich weiß noch, wie wir bei einer Playoff-Serie Salzburg gegen Villach vor ein paar Jahren auch, klein wenig das Archiv der Kleine Zeitung benutzt hatten, um mal auch den jüngeren Zuseherinnen und Zusehern zu vermitteln, was Salzburg gegen Villach auch in Eishockey Österreich für eine Tradition und Bedeutung hat und was es da für Duelle gab. Und gerade bei dieser Finalserie sind sehr, sehr viele Artikel rausgekommen, die da lauteten, die hässlichste Finalserie aller Zeiten, jetzt wird's schmutzig, so hart, so brutal ist diese Serie. War sie das?
Ich glaube, diese Serie nicht. Ich glaube eher die nächste Serie. Also im nächsten Jahr, das war schon grenzwertig. In dieser Serie komme ich nicht mehr ganz erinnern, und ich habe es jetzt nicht so im Kopf gehabt, dass es so hart war und so unfair. Aber es war allgemein ganz interessant, weil die richtigen Derbys eigentlich waren fast zu dieser Zeit gegen Salzburg und nicht gegen Klagenfurt. Klagenfurt hat da eine kleine Schwächephase gehabt, wo sie schwer in Schwung gekommen sind. Und deswegen waren unsere richtigen Derbys, oder der größte Rivale war eigentlich über 2-3 Jahre eigentlich Red Bull Salzburg. Und von dem her ist das so aufgepusht worden. Villach war natürlich Blue Color. Das war ein Arbeitervolk, ein Arbeiterteam, das nie aufgibt, das immer mit 100% in die Partien gegangen ist. Und wir haben eigentlich diese Rolle als Underdog sehr gern angenommen. Das war eigentlich die perfekte Rolle für uns. Das hat uns auch Energie gegeben, und wir haben ja eigentlich nichts zum Verlieren gehabt. Das hat ja trotzdem keiner wahrscheinlich erwartet, dass wir gegen das große Salzburg gewinnen. Und von dem her war es umso schöner als Underdog, diese Serie zu gewinnen.
Die Derbys waren in der Saison tatsächlich nicht allzu kompetitiv, ist das falsche Wort, aber es war sehr unausgeglichen. 8 Derbys gab es in der Saison 2005-2006. Alle 8 Derbys tatsächlich an Villach gegangen. Das ist natürlich auch Teil der legendären 17 Spiele während der Siegesserie in einem Kärntner Derby, dass die oder welche die Villacher auch nach wie vor innehalten als Rekordsiegserie. Und um aber nochmal auf das Finale dann auch zurückzukommen, steht 2:2 unentschieden. Es steht der dritte Gang nach Salzburg an, und dann auch die Partie mit dem höchsten Scoring-Output für die Villacher. Man geht zwar relativ früh mit 1:0 in Rückstand, aber gibt dann 3 unbeantwortete Tore der Salzburger. Letztlich stehen 6 Tore für Villach auf der Anzeigetafel, nur deren 2 für die Salzburger, und man fährt mit einem Matchbook nach Hause. Kannst du dich noch an die Partie erinnern, oder viel eher an die Heimfahrt, wie es vielleicht auch gegangen ist, dem Team zu wissen, wir können den Sack jetzt tatsächlich zumachen?
Ich habe mir jetzt gerade ein paar Gedanken gemacht, aber ich kann mich eigentlich gar nicht mehr an das Spiel erinnern. Eher nur an das entscheidende Spiel, aber an das 6-2. Wahrscheinlich, wenn ich die Tore sehen würde, dann kann ich mich besser erinnern, aber so auf die Schnelle würde mir jetzt eigentlich gar nichts einfallen.
Trotzdem, vielleicht ein Tollhaus, wenn erfolgreiches Eishockey gespielt wird, dann ist die Arena brechend voll. Wie war damals die Stimmung, bisweilen die Euphorie rund um diese Mannschaft? Ab wann hat man das so wirklich gespürt, dass man hier Historisches leisten kann?
Ja, ich habe das eigentlich sehr früh erlebt. In Villach zu der Zeit war wirklich nur so, dass nicht nur die Mannschaft bei Playoff-Start in Playoff-Modus gegangen ist, sondern die ganze Stadt. Das hast du gemerkt, dass eine ganz andere Energie da war. Die Leute waren interessiert, die waren Fans, die waren positiv, die sind hinter uns gestanden, schon vor dem ersten Playoff-Spiel. Und das hat sich natürlich hochgeschaukelt und ist immer mehr und mehr geworden. Und ich glaube, den Spielern hat es auch gefallen, dass sie als Underdog in diese Serie gehen, so wie es uns Spielern auch gefallen hat. Und mit dieser Rolle haben wir sehr gut umgehen können. Und es ist natürlich elektrisierend gewesen danach. Ich weiß gar nicht, wann Villach das letzte Mal Meister geworden ist. Das weiß ich gar nicht mehr. 2002, also eigentlich nicht so lange her. Aber die haben leider darauf gewartet, bis es wieder mal so weit ist. Und die Energie war extrem in der Halle. Es war so laut, es war positiv. Du hast die Unterstützung gemerkt. Und die Fans waren dort natürlich auch ein großer Grund, nicht nur von Meistertitel, sondern dass wir überhaupt so weit gekommen sind.
Das ist natürlich recht gehabt. Die Unibet-Statistik belegt das auch, dass Villach zuvor das fünfte Championat in der Saison 2001-2002 einfahren konnte. Aber bevor es zu diesem Titel Nummer 6 der Villacher Vereinsgeschichte gekommen ist, bevor es zum letzten Mal dann auch einen Titel in der Villacher Vereinsgeschichte bis dato gab, springen wir zu dem Spiel, das erst absolviert werden musste. Wir schreiben den 2. April 2006. Was ist die erste Erinnerung, die dir vor der Schlusssirene wohlgemerkt in den Kopf kommt?
Busquetor. Ganz klar. Für mich Busquetor und dann, wo ich die Bilder gesehen habe, auch wie der Chip Prohaska zusammengebrochen ist, vor lauter, was auch immer, Freude oder Erschöpfung. Das sind eigentlich die zwei Aktionen, die ganze Saison irgendwie recht gut beschreiben. Der Busquet mit einer überragenden Saison. Es gibt zu ihm so eine recht interessante Geschichte. Da darf ich nochmal zurückgehen. Vor der Saison ist der Danny Busquet gekommen und der hat ausgeschaut, auf jeden Fall nicht wie ein Sportler. Es war unvorstellbar für uns, dass wir den verpflichtet haben. Der hat relativ viel durchgeschossen in Deutschland in einer Saison. Aber wo wir ihn gesehen haben, haben wir gedacht, das muss der Bruder sein oder der Cousin, aber das kann nicht der gleiche sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wir hätten gedacht, dass er lang überlebt bei uns. Muss man ganz ehrlich sagen. Auch nach der Vorbereitung, der war out of shape. Wir haben, glaube ich, Fitness-Test gehabt. Ich glaube, der hat noch 7 Liegestütze, ist er zusammengebrochen. Ich glaube, der hat Klimmzüge hat er angeschafft. Das war unvorstellbar. Der hat so ein schönes Bauchhall in der Kopf.
Also das hört sich gerade an, als ob du mich beschreiben würdest. Ja, also ein Klimmzug, danach ist auch fertig bei mir.
Das war unvorstellbar und es hat schon auch Leute gegeben, die gewettet haben auf 3 oder 4 Spiele und dann wird er gewechselt. Und dann hat die Liga begonnen und im ersten Spiel da 2 Tore gemacht. Wir haben uns alle angeschaut, gedacht, das gibt's ja nicht. Zweites Spiel, 3 Tore. Genau das gleiche Bild. Wir haben gedacht, das ist ja unmöglich, dass der so viel Tore schießt. Im dritten Spiel, 2 Tore. Und so ist es weitergegangen. Das war unvorstellbar für uns. Der hat im ganzen Training, im ganzen Jahr keinen schnellen Schritt gemacht. Wenn es aber um ein Breakaway gegangen ist, war der schnellste Spieler in der ganzen Liga. Das war unvorstellbar. Der Spieler, der war wirklich extravagant. Der war ein ganz spezieller Eishockey-Typ, der extrem talentiert war, extrem geschickt war. und viele Topscorer, ob das jetzt ein Todd Ellick war oder natürlich auch an Philipp Lukas oder Dieter Karl, Thomas Koch, die spielen ja sehr auffällig. Dort weißt du, wenn du am Eis bist, okay, jetzt ist der Dago auf dem Eis oder jetzt ist der Dieter Karl auf dem Eis, jetzt muss ich aufpassen. Der Busquets war ja ein Schleicher. Das war ja extrem schwierig für den Gegner. Den hast du nicht gemerkt. Der hat keinen Check gemacht. Der ist aus der Schusslinie gegangen. Der hat so, das war so ein Floater. Und aus dem Nichts außer hat er 3 Tore gemacht. Manchmal hast du echt gedacht, den hast du nicht gesehen. Und dann schaust du mal auf die Statistik, hat er 3 Tore und 2 Assists gehabt. Also es war ganz ein eigener Spielertyp und hat natürlich sehr gut zur Saison gepasst, dass er das entscheidende Tor schießt und dass der Rebound kommt und 5 Spieler von nach links und er ist der Einzige, der nach rechts fährt und einschießt. Der hat Entscheidungen getroffen, die einfach sehr instinktiv gekommen sind, was kein anderer eigentlich gemacht hat. Deswegen war er auch so erfolgreich. Und der G. Prohaska hat uns einfach ja in vielen Spielen einfach nicht nur durch die Playoff-Serie, sondern auch durch die ganze Saison geführt. Und er war absoluter Leader bei uns. Und ja, er war absoluter Keyplayer. Da waren wir natürlich sehr froh, dass wir ihn hinten haben. Das hat uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben. So ist auch unser Defensivsystem aufgebaut gewesen. Das hat uns extrem viel Rückhalt gegeben, weil wir gewusst haben, okay, wenn wir 2 Tore schießen, machen wir einen Punkt. Wenn wir 3 Tore schießen, dann gewinnen wir die Partie. Das haben wir gewusst. Nicht nur, weil wir defensiv gut gestanden sind, sondern vor allem, weil der G. Prohaska da hinten drin gestanden ist und absolutes Bollwerk für uns war. Und die 2 Sachen, die sind wir eigentlich als erstes in den Sinn kommen, wenn ich zurückdenke an das entscheidende Finalspiel.
Und trotzdem werden wir noch ein klein wenig tiefer graben. Wir sind circa bei der Halbzeit angekommen in Folge 3 der großen Karriere. Rückschau von und mit Markus Peintner. Dieses Mal Markus Peintner, der Villacher. Ganz kurze Pause und dann reden wir über dieses legendäre 6. Finalspiel der 2005er, 2006er Saison. Unibet Hockey O'Clock. Dir gefällt Unibet Hockey O'Clock? Dir geht es damit wie über 27.000 Menschen, die Unibet Hockey O'Clock bereits abonniert haben? Dann hilf mit, um langformatigen Eishockey-Talk über die Eishockey League und andere internationale Ligen noch besser zu machen. Gib dem Podcast eine Bewertung beim Podcast-Provider deines Vertrauens oder schreib eine E-Mail an unibethockeyoclock@gmail.com mit Wünschen oder Feedback. Unibet Hockey O'Clock. Eishockey Talk im Langformat und mit Tiefgang. Unibet Hockey O'Clock. Zurück bei Unibet Hockey O'Clock, zurück mit der großen Karriere-Rückschau von und mit Markus Peintner. Wir sind mittendrin im letzten Villacher Meisterjahr. Wir sind mittendrin gewesen, auch darüber zu sprechen, wie sich dieses Finale zugetragen hat, wie dann auch der finale Akt, der 4. Sieg in der Finalserie gegen Red Bull Salzburg 2005-2006 zustande gekommen ist. Und wir springen rein in diese Partie, die nach nur 59 Sekunden mit einem Torerfolg der Salzburger eröffnet worden ist. Und ich finde das immer so spannend, wenn eine Arena brodelt und das war in Villach veritabel der Fall und dann jemand mit einem frühen Torerfolg auch gleich mal die Luft rauslässt. Was war da in der Mannschaft auf der Bank los, soweit du dich noch erinnern kannst?
Es war ja allgemein keine einfache Situation, weil ich habe jetzt vorher schon angesprochen, dass wir als Underdog in diese Serie gegangen sind. Und jetzt auf einmal beim 6. Spiel sind wir nicht mehr der Underdog, sondern eigentlich Salzburg hat nichts mehr zum Verlieren und jeder glaubt, vielleicht wird daheim den Sack zumachen. Es war im mentalen Bereich eine ganz andere Situation. Das erste Gegentor hat natürlich nicht geholfen, aber wir waren trotzdem dann auch mental stabil genug, dass wir zurückschlagen können, dass wir das Spiel offen halten können. Und ja, deswegen war nicht wirklich von Vorteil, dass wir so früh ein Tor gekriegt haben, aber allein schon von der Energie der Fans war für uns schon ganz logisch, dass wir da bis zum Schluss in der Partie bleiben und sicher alles geben werden.
Es gibt den Ausgleich von Wolfgang Kromp in der 18. Spielminute und dann nur 13 Sekunden später ein extrem wichtiges Tor eines Torschützen, den ich jetzt noch nicht nennen möchte. Greg Holst hat sich nämlich diesem Tor und auch diesem Torschützen, dem 2-1, dem Zwischenzeitlichen, noch einmal gewidmet.
And talking about another big goal that Marcus Binder scored. 2006, we are in the finals against Salzburg. After beating Innsbruck in 7 games in a fantastic series. Of course, we were mega underdog. Salzburg had the big team and we were really not supposed to win going 7. Everybody said we were going to get beat up badly. In game 6, after winning 6-2 in game 5 in Salzburg, surprisingly to everyone, we come home with a chance to win the championship in Villach. This place was absolutely rocking. Salzburg scores, we're down 1-0. Then late in the first, I believe it was the first period, Crump scores a one-timer. Wolfie Crump, one-timer, beats Arthur Urbe, NHL goalie, 1-1. Not a minute later, Marcus Pintner comes down, gets the puck in the high slot, pulls the Plekanec move, which is the push from the left-handed shot right to the left, and he fires it right under the far side crossbar, 2-1. The place went absolutely freaking crazy. What a move. What a great goal. And the rest of the story is, as you know, Bousquet scoring in overtime, a moment we will all never forget. What a great goal from Marcus Pintner.
Und es ist auch ein historisch relevantes, denn es war tatsächlich nur 13 Sekunden nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich. Das ist der kürzeste Abstand für 2 Tore eines Teams in Finalspielen. Wenn du das jetzt auch so gehört hast und dir selber nochmal vors geistige Auge führst, wie ist dieses Tor aus deiner Sicht abgelaufen?
Ja, der Holst hat das schon recht gut beschrieben. Ganz ehrlich sagen, ein paar Mal angeschaut, weil es schon was ganz Spezielles war. Nicht nur mein Tor, sondern das ganze Spiel. Das war natürlich ein Glücksmoment, weil es auch natürlich das entscheidende Spiel war. Das war schon was ganz Besonderes, was man niemals vergessen wird, weil auch dort die Stimmung so schnell gekippt ist. Also es war natürlich auch noch im Rückstand, war die Stimmung gut, aber was dort noch am Kromtor passiert ist und nach meinem Tor, da waren eigentlich auch die eigenen Fans und fast in Schock, in positivem Schock. Also das ist da schon in sehr kurzer Zeit sehr viel passiert. Und ja, das war eine Erfahrung, ein Tor, das ich sicherlich nie vergessen werde.
Jetzt gibt es im zweiten Drittel den Ausgleich. Es geht hin und her, aber es fällt kein Treffer mehr. Und es geht dann letztlich auch in die Overtime. Aber wie sehr kann man in solchen Phasen, man ist so nah dran und es fehlt ein Tor, das Spiel tatsächlich genießen, wie sehr klammert man sich da auch an den Schläger in der Hoffnung, ja nichts falsch zu machen? Wie ist da so die Gemütslage in solchen extrem entscheidenden Momenten?
Ja, ich glaube, so viele Gedanken hat man dort gar nicht mehr gehabt, weil schön langsam die Müdigkeit eingeschossen ist und du hast gar nicht die Kraft gehabt, dir irgendwelche positiven oder negativen Gedanken zu machen. Du wolltest einfach nur das entscheidende Tor schießen beziehungsweise den Sieg einfahren. Man hat auch schon gemerkt, dass nicht mehr allzu viele Torchancen passieren, weil von beiden Mannschaften die Kraft dann einfach gefehlt hat bis zu einem gewissen Grad. Und natürlich diese Anspannung, diese Nervosität kostet ja auch sehr viel Kraft. Von dem her war es ein richtiger Battle bis zum Schluss mit dem glücklichen Ende für uns.
Was ich ganz spannend finde, ist immer das, was logischerweise versteckt für den Zuseher, für die Zuseherin passiert, nämlich dass es im Lockerroom auch stattfindet und in den Drittelpausen und wie die Adjustments funktionieren und wie diese Cooldown-Phasen aussehen und dergleichen. Und diesbezüglich gibt es eine weitere Beobachtung, die der vierfache österreichische Meister Gerd Prohaska mitgebracht hat, die sich genau auch mit dieser Pause zur letztlich entscheidenden Verlängerung hin auseinandersetzt. Wir hören mal ganz kurz rein bei Gerd Prohaska, der uns mitnimmt in den VSV Locker Room. Es steht noch 16 Minuten, 2-2 unentschieden. Man hat eine halbe Hand am Pokal und dann passiert das.
Ich erinnere mich speziell immer gerne an unseren Meistertitel 2006 in Villach. Das war im Spiel 6. Nach 60 Minuten hat es die erste Overtime gegeben und wir waren eigentlich alle extrem fertig. Wir haben einige Ausfälle gehabt, wir waren sehr müde. Und der Einzige, der in der Kabine aufgestanden ist und alle motiviert hat mit einer Ansprache und extrem viel von seiner Energie auf uns übertragen hat, das war der Markus Beintner. Und das werde ich einfach nie vergessen. Ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Der hat sicher einen extrem großen Einfluss oder Anteil an unserem Meistertitel damals gehabt. Und das ist mir speziell bei ihm in Erinnerung geblieben.
Wie erinnerst du dich an diese Overtime-Unterbrechung oder diese Pause hin zur Overtime?
Es ist mir jetzt extrem peinlich, aber ich kann mich gar nicht an das erinnern. Ich habe keine Ahnung, von was jetzt der Chief Prohaska geredet hat. Wirklich, kann mich gar nicht daran erinnern.
Siehst du auch, das ist Sinn und Zweck dieses Podcasts, dich immer wieder überraschen zu können, dich auch immer wieder vielleicht auch vor mentale Herausforderungen zu stellen, was die Erinnerungsfähigkeit anbelangt. Und gerade wenn man so lange so erfolgreich auf höchstem Niveau gespielt hat, dann kann man schon mal auch die eine oder andere Drittelpause, die eine oder andere Pause zur Overtime hin vielleicht ausblenden oder vielleicht kommt die dann irgendwann wieder. Wir sehen das nächste Mal am stillen Örtchen, denkst du dann, ah ja, das war tatsächlich so oder vielleicht dann doch komplett anders, aber deswegen sprechen wir so viele Stunden miteinander, damit man dann sowas eventuell auch ausmerzen kann. Jetzt hast du diese beiden Bilder angesprochen von Danny Bousquet, dem Schleicher, der genau richtig steht und einnetzt, von Gerd Prohaska, der unter diesem Riesendruck, der sich natürlich auch aufbaut, und das vergisst man so gerne, was da alles in der Saison reingeht und wie viele helfende Hände dahinter den jeweiligen Spielern auch stehen, als dieser Druck dann endlich auch abfallen durfte. Wie war das bei dir? Wie wirst du diesen Titel in Villach direkt nach der Schlusssirene versucht, so für dich auch zu konservieren?
Ja, es war einfach nur eine pure Lebensfreude. Ich glaube, wir haben so hart gearbeitet und zum einen haben wir gar nicht die Kraft mehr gehabt zum Jubeln, sondern es war eher eine Erleichterung. Auf der anderen Seite sind alle Emotionen rausgekommen und ja, wir haben zwar immer stark an uns geglaubt, aber trotzdem war es mir im Hinterkopf, man ist Underdog und es muss schon sehr viel zusammenpassen, dass man dieses große Red Bull Salzburg schlagt und wo wir dann auch das entscheidende Tor geschossen haben, dort ist alles natürlich explodiert. Ja, die Halle, die Fans, die Coaches, die Spieler, das war natürlich ein überragendes Gefühl und das ist etwas, was man wirklich mit ins Grab nimmt. Also das weiß ich mit 90 oder 100, weiß ich nicht, aber das erlebe, schauen wir mal. Aber das weiß man noch, auch in seinen alten Tagen, dass man sowas Schönes erlebt hat und vor allem, man darf ja nie vergessen, da geht's ja um einen Prozess, ja. Das ist jetzt nicht, wir haben jetzt dieses Spiel gewonnen, sondern dieser ganze Prozess hat im August angefangen. Für den VSV noch früher mit den Spielverpflichtungen, früh im Sommer. Und von dem her, das war so ein langer Weg und so ein harter Weg, auch mit vielen Verletzungen. Ich weiß, im Finale haben wir dann auch Danny Gauthier, den Denker und Lenker von unserer Mannschaft und den Herbie Homberger, wahrscheinlich unser komplettester Spieler in der Mannschaft und auch als Leader natürlich unersetzbar. Die zwei Spieler haben uns gefehlt und dass wir trotzdem einen Weg finden gegen das große Salzburg, das war dann auch unvorstellbar und ja, elektrisierend, würde ich sagen.
Nachdem das in den letzten Jahren vielen Cracks in der heimischen Eishockey League und davor in der Ebel nicht unbedingt vergönnt war, wie geil ist es, auf heimischem Eis Meister zu werden?
Ja, Das durfte ich in Wien zum Glück schon erleben, aber das ist schon was Spezielles, muss man dazu sagen. Das kann man sich natürlich nicht aussuchen. Meister ist Meister und man freut sich, das ist klar. Aber daheim ist das noch schon was anderes. Und ich glaube, es war sogar ein Sonntag und ich weiß nicht, wie viele Fans am Montag zufällig in Krankenstand gegangen sind und keine Chance gehabt haben zum Arbeiten gehen oder einfach nicht mehr auffindbar gewesen. Dort war einfach Ausnahmezustand. Und ich glaube, es hat da kein Unternehmen gegeben, der irgendwelche Probleme gemacht hat, wenn einer nicht gekommen ist. Wahrscheinlich sind die Chefitäten selber noch bei der Feier gewesen. Alle Dämme sind gebrochen. Und es war, so wie ich vorher gesagt habe, es war Ausnahmezustand. Und es war einfach eine wunderschöne Erfahrung.
Wie lange hat dieser Ausnahmezustand angedauert? Was sind so Episoden, die da hochkommen, wo du denkst, Wahnsinn, was damals da passiert ist?
Ja, das war schon sehr interessant. Natürlich sind wir in die Box nach dem Spiel gegangen. Das war unser Lokal in der Eishalle, das wir natürlich unter der Saison auch hier und da besucht haben. Und dann sind wir in die Stadt gegangen und am Sonntag haben wir die Lokale normal zu. Nur an diesem Sonntag haben spontan alle Lokale aufgemacht. Und egal, wo du hinkommen bist, es war gedroschenvoll mit VSV-Fans. Beim einen Lokal hast du den Spieler gefunden, beim anderen Lokal hast du den nächsten gesehen. Also es hat sich wirklich die Mannschaft unter die Fans gemischt, nicht umgekehrt. Ja, nicht, dass die Fans unbedingt den Kontakt suchen wollten, ja, sicher auch. Aber wir haben das fast ein bisschen umgedreht, weil wir die Fans haben zu unserem Team gehört. Und von dem her war das wunderschön natürlich. Und zwei Tage später haben wir dann die Meisterfeier gehabt am Rathausplatz, wo man natürlich auch sehr viele schöne Bilder miterleben durfte. Und ja, ich war auch froh, dass witzigerweise wie bei jedem Meistertitel oder bei jeder Meisterfeier war auch die Mama Bendtner vor Ort und hat alles miterleben dürfen. Und ja, haben wir eine schöne Zeit gehabt. Nicht nur ich, sondern meine ganze Familie. Und es sind natürlich schon schöne Erfahrungen, wenn dann auch die Eltern dabei sein dürfen.
Jetzt ist es so vielen großen Spielern nicht vergönnt, Meister zu werden. Und ich glaube, das legendärste Beispiel, wie unbändig Freude sein kann und wie lange man auf den Titel auch hinarbeiten kann, ist immer noch ganz ikonisch Ray Bourque, der im Spätherbst seiner Karriere dann mit den Colorado Avalanche endlich auch den Stanley Cup stemmen darf. Und jetzt wirst du dreimal binnen 4 Jahren mit 3 verschiedenen Mannschaften Meister. Denkt man sich da einfach nur, okay, ich bin jetzt einfach ein Lucky Bastard? Oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, ich glaube schon, dass das sehr viel mit Glück zum Tun gehabt hat. Wie gesagt, es war ja kein einfacher Wechsel von Wien weg, weil Wien war die Mannschaft intakt. Die hat auch in diesem Jahr wieder eine gute Mannschaft gehabt und ich wäre wahrscheinlich auch wieder mit Bobby Ryan und Mike Craig in der Linie gewesen. Von dem her war das schon ein riskanter Wechsel und der Schuss hätte natürlich auch nach hinten losgehen können, ja, dass ich den Wechsel mache und Wien wird wieder Meister. Also es hat schon sehr viel mit Glück zu tun gehabt. Auf der anderen Seite habe ich schon auch bewusst drauf geschaut, wen Villach verpflichtet, was sie für eine Mannschaft haben. Und es hat ein bisschen einen Umbruch gegeben in Villach, wo einige Spieler wieder zurückgeholt worden sind, wo gewisse Legionärsplätze getauscht worden sind und das war für mich schon von Anfang an eine sehr interessante Mannschaft, wo ich mir schon gedacht habe, da kann was passieren. Deswegen, nur Glück ist es nicht, aber ich glaube trotzdem ein großer Teil hat es schon mit Glück zu tun.
Du hast die Feierlichkeiten zum Titel angesprochen, du hast auch die Rathaus du darfst jetzt schon?
Ja. Leider.
Du hast die Rathausparty angesprochen, auch da gibt es Erinnerungen, viele. Eine davon kommt von Greg Holst, wir hören mal gemeinsam rein und plaudern dann
drüber. Marcus, my friend Marcus, after winning the championship in 2006, as I said, a moment we'll never forget. A couple days later we had the big party downtown Phila with the fans at the Rathaus at the City Hall. It was 7,000-8,000 people. It was jam-packed. The city was going Absolutely crazy. So we all did have our chance to speak to the fans and thank them. And here comes the Bluebeard himself, Mr. Marcus Pintner. Well, we've all had a few beers, and Marcus definitely had a bunch. He gets up, starts talking to the crowd of 7,000 or 8,000. They're cheering him on. His German was worse than mine. So next thing you know, I believe he threw a shoe into the freaking audience. And you know what he did then? He threw the microphone that he was talking into right into the fans. And in he went, right into that group of people. What an eccentric, crazy bugger he is. But boy, we had a great time.
Deckt sich das in etwa mit dem, was du noch von der Rathaus-Party vorrätig hast?
Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und vor allem kann ich mich auch sehr gut daran erinnern, wie der Moderator schockiert war, weil der hat natürlich überhaupt nicht gewusst, wie er mit der Situation umgehen soll. Ohne das Mikrofon gibt es keine Meisterfeier. Und zusätzlich hat das Mikrofon, glaube ich, 1,500 oder 2,000 Euro gekostet. Und ich habe mir das nicht vorgenommen, ich weiß auch gar nicht, was ich mir dort gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war auf einmal kein Mikrofon mehr da. Und eigentlich, ja, im Normalfall kannst du die ganze Meisterfeier ablassen. Sie haben trotzdem danach noch eine Lösung gefunden. Ich weiß gar nicht, ob sie das Mikrofon wieder gefunden haben, beziehungsweise ob es zurückgegeben wurde. Aber ja, das war halt schon. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Gute Haftpflichtversicherung.
Ja, weiß ich gar nicht. Aber ich hoffe, ich habe nie dafür zahlen müssen, zum Glück.
Ja, vielleicht kommen wieder noch verspätete Forderungen der Stadtfehler. Jedenfalls dicke Party, und ich glaube, da steckt schon so viel drinnen in dem, was wir jetzt schon miteinander auch wieder plaudern durften. Ich werde da auch nicht müde zu betonen. Ich glaube, der Eishockey-Stadtfehler täte ein Titel wahrscheinlich sehr, sehr gut. Das ist auch in anderen Städten der Fall. Also ich glaube, wenn es in Innsbruck, wenn es in Graz, wenn es auch in Vorarlberg mal einen Eishockeymeister wieder geben würde, wäre das eine feine Sache. Aber da merkt man schon diese Eishockey-Euphorie, dass dann eine komplette Stadt tatsächlich auch für ein Team brennt. Das ist in Villach dann vielleicht schon nochmal etwas spezieller als an so manch anderem Ligastandort. Villach schafft es, dem großen Salzburg die Stirn zu bieten, und es folgt eine spannende Offseason, wo das, ich nenne es jetzt mal weitestgehend, Passing the Torch wahrscheinlich dann endgültig stattgefunden hat und Salzburg weiter aufmunitioniert hat. Und es geht dann in die Saison 2007, 2008, die dann, Spoiler Alert, auch tatsächlich mit dem Salzburger Titel endet. War das der klassische Fall von Salzburg muss erst eine vor den Latz bekommen, wie das so viele Meistermannschaften, egal wo, zuvor auch mal erleben mussten, um dann über die Hürde Villach hinwegzukommen?
Ja, ich glaube, das ist schon sehr passend. Man lernt ja aus Niederlagen oft sehr viel mehr. Sie haben natürlich auch ein bisschen, glaube ich, einen Umbruch gehabt und haben noch mehr Qualität dazu gekriegt. Und manchmal braucht man einfach solche Situationen, solche Rückschläge, damit man sich wieder vielleicht auch reflektiert und sich neu findet und neu darauf einstellt. Und dann im kommenden Jahr war natürlich war Salzburg natürlich totaler Favorit und sind noch auf einen verdient Meister geworden. Es hat natürlich schon, ich glaube, das war eine Serie, wo dann auch sehr, sehr dreckiger war, sehr hart war, mit sehr vielen Sperren, und einmal ist das Eishockey fast zur Nebensache geworden. Das war von der Sichtweise her nicht so gut und auch nicht erwünscht, aber ja, wir haben trotzdem, glaube ich, wieder eine gute Saison gespielt und uns dann sehr weit gekommen. Und ich glaube immer, wenn man diesen, so einen Prozess beginnt, so eine Mission beginnt, weiß man auch der Saison, auch wenn es eine große Enttäuschung ist, im Finale zu verlieren, dass man sehr vieles richtig gemacht hat, wenn man es bis ins Finale schafft. Und dort sind einfach zwei Top-Mannschaften, wo oft Kleinigkeiten entscheiden, vielleicht Glück, vielleicht Pech, Sperren kommen dazu, Verletzungen kommen dazu. Aber wenn man es so weit schafft, dann kann man, glaube ich, trotzdem stolz sein und hat man trotzdem sehr viel erreicht, wenn man irgendwann nochmal zurückblickt.
zur Einordnung des Ganzen, die Saison 2006, 2007 war letztlich dann auch jene, in der sich die damalige Erste Bank Eishockey Liga international geöffnet hatte. Jesenice war erstmals mit dabei, hat dementsprechend ein Achterfeld aus der Liga gemacht. Die Top 4 sind aber mit Ausnahme von Innsbruck und Linz, die die Plätze getauscht hatten, gleich geblieben. Salzburg als Grunddurchgangssieger, Villach, Linz und Wien auf den Plätzen. Es ist für Villach mit einem Clean Sweep über natürlich Linz ins Finale gegangen und dort dann eine relativ eindeutige Angelegenheit mit einem 4:1 Finalsieg für Red Bull Salzburg. Und im Englischen gibt es diese wunderbare Wendung, diesen wunderbaren Terminus technicus, passing the torch, quasi die Fackelübergabe. Und nachdem das eine der erfolgreichsten Ära im österreichischen Eishockey auch eingeläutet hat, nämlich dieser historisch erste Meistertitel auch für Red Bull Salzburg, war die Saison 2006, 2007 diese passing the torch Saison?
Ja, ich glaube schon, weil sie waren trotzdem, auf der Suche nach einer eigenen Identität, nach einer eigenen Mannschaft und eigenen Team-Spirit. Und dort gehören natürlich, so wie ich vorher schon gesagt habe, die Rückschläge dazu. Und sie sind dann einfach jedes Jahr besser geworden. Sie sind mehr ins Detail gegangen, wenn sie gemerkt haben, okay, auf dieser Position könnten wir uns noch verstärken, haben sie das jedes Jahr gemacht. Und irgendwann einmal war es so weit, dass sie fast nicht mehr aufzuhalten sind. Es ist noch immer schwieriger geworden und das haben sich zum einen hart erarbeitet. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, sie haben auf die richtigen Spielertypen gesetzt, ob das jetzt ein Dieter Kalt war, Thomas Koch, an Daniel Welser, an Tratnik. Das war eine ganz wichtige Core Group, glaube ich. Dort war eigentlich ziemlich egal, was für Ausländer gekommen sind, sondern die sind immer gut in die Truppen aufgenommen worden. Und ich glaube, diese Spieler, diese Führungspersönlichkeiten waren schon entscheidend, wieso Salzburg dann über so lange Zeit so gut war.
Ich möchte noch auf eine Sache eingehen, die Unibet-Statistik auch dankenswerterweise ausgespuckt hat, nämlich hat sich bei einem Kärntner Derby durchaus Historisches, auch was deine Karriere anbelangt, zugetragen. Ich möchte die Hörerinnen und Hörer zurücknehmen zum 24.10.2006. Villach gegen Klagenfurt. Es steht am Ende ein 8:1 auf der Anzeigetafel. Was ist Markus Peintner in dieser Partie gelungen?
Hattrick. Endlich weiß er mal was. Jetzt bin ich richtig froh. An das kann ich mich noch gut erinnern.
Der zweite Karriere-Hattrick. Seither hat es nur zwei VSV-Hattrick-Torschützen gegeben mit Michi Raffler und Dustin Jonah. Und in diesem Spiel alleine hast du fast die Hälfte deiner Derby-Tore erzielt. Das sind nämlich 7 an der Zahl, die dir letztlich vergönnt waren. Weil ich das G-Wort gemeinhin ein bisschen zu flapsig finde und dementsprechend nicht allzu häufig verwende, aber weil es heute schon einmal gefallen ist und weil es an dieser Stelle auch ganz gut passt. Wie geil ist es, als Träger eines Villacher Jerseys in einem Derby zu Hause 3x einzunetzen?
Ja, das war schon was ganz Besonderes. Wie gesagt, ich kann mich da noch sehr gut erinnern, weil ich zusätzlich noch Besuch aus Vorarlberg gehabt habe. Ein paar Freunde waren bei mir und die haben das erste Mal in ihrem Leben ein Derby gesehen. Die haben sich sowieso schon so drauf gefreut. Und dass ich dann auch natürlich mal einen Hattrick schieße, das war so ein bisschen die Krönung. Dann hat alles dazu gepasst.
Die Saison für dich individuell die erfolgreichste, die du auch jemals in Österreich gespielt hast, was den Grunddurchgang anbelangt. Du hast in 54 Spielen 53 Punkte produziert. War dir das damals so bewusst? Hoppla, so gut ist es mir eigentlich noch nie gelaufen.
Ich hätte jetzt von Punkten her, hätte jetzt gar nicht sagen können, ob ich in Wien oder in Villach mehr Punkte gehabt habe. Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Aber es war natürlich schon eine spezielle Saison. Dort habe ich gewusst, dass ich sehr produktiv war. Und ja, ich habe natürlich auch gewusst, was ich für Mitspieler gehabt habe. Ich glaube, ich habe zu Beginn mit dem Devin Edgerton zusammengespielt und mit dem Mark Brown. die mich gefüttert haben und wo ich eine gute Chemie gehabt habe. Und dann bin ich zum Danny Gauthier und zum Busquets gekommen. Und dort habe ich so ein bisschen ein ähnliches Gefühl gehabt wie mit dem Bobby Ren und mit dem Mike Craig. Es hat einfach Klick gemacht, die Chemie hat gepasst und wir sind in einen Lauf gekommen, wo alle drei durchgehend gepunktet haben und ich auch meinen Bart eher im physischen Bereich gesehen habe. Natürlich, der Danny Gauthier war der Denker und Lenker und überragender Aufbauspieler. Busquets muss man, glaube ich, nicht erklären, einfach ein pure Goalscorer, der aus keiner Torschuss zwei Tore machen kann und hat auch mit ein bisschen mit Glück zu tun, wenn es auf einmal Klick macht, ja. Weil du kannst ja die drei besten Spieler zusammenstellen und es kann sein, dass der Klick nicht kommt, ja. Also es hat dort eigentlich sehr gut dazu gepasst und für mich natürlich eine sehr schöne Saison, vor allem weil ich im Jahr vorher witzigerweise, glaube ich, in den Playoffs fast mehr Punkte gehabt habe wie in der gesamten Regular Season, was auch sehr, sehr untypisch ist. Aber die Saison war natürlich für mich entscheidend und ich habe eigentlich alles gehabt, was ich gebraucht habe in Fila und deswegen habe ich dann auch später nochmal 2 Jahre verlängert.
Wann begannen in dem Fall solche Verhandlungen? Wer sitzt da vielleicht auch zeitlich gesehen am längeren Hebel? Du bist im Vertragsjahr, du scorst auf einmal links und rechts, zeigst, dass du, und das hat Phil Lucas am Anfang dieses Gesprächs ja auch schon angesprochen, mit 2 Imports in der Linie problemlos mithalten kannst. War da irgendwie für dich auch relativ früh klar, wenn das Angebot passt, dann bleibe ich, weil ich mich wohlfühle, oder ist da schon auch ein klein wenig gepokert worden?
Witzigerweise waren das ganz einfache Verhandlungen. Noch witziger ist, dass das zu später Stunde noch ein paar Getränken mit meinem Agenten und mit dem Manager zustande gekommen ist. Ja, es war keine lange Verhandlung, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Angebot war für mich schon so überragend, dass ich nicht lange überlegen musste. Und ja, das ist eigentlich recht flott über den Tisch gegangen, muss ich dazu sagen.
Jetzt scheitert man im Finale an Salzburg. Man ist dementsprechend schon über ein Jahr vom Titel entfernt. Und jede Mannschaft nimmt natürlich an der Meisterschaft auch teil, um letztlich nicht nur in die Playoffs zu kommen, sondern vielleicht dann auch mit einer Magic Carpet Ride, mit einem tollen Playoff-Run, dann vielleicht auch in die Nähe eines Titels zu kommen. Wie hast du versucht, auch im Sommer es arbeitstechnisch anzulegen, dass das ein gutes Fundament für eine hoffentlich lange und erfolgreiche Saison gelegt wird? Anders gefragt, wie viel Freizeit ist und war erlaubt und wie viel war dann auch schon in der toten Eishockey-Zeit der Mission nächster Titel gewidmet?
Was man jetzt vergessen darf, nach der Saison haben ja immer die Weltmeisterschaften stattgefunden. Bedeutet, meistens habe ich dann auch noch 6 oder 7 Wochen weitergespielt. Die Vorbereitung hat relativ lang gedauert immer und bis die WM fertig war, war es schon sehr spät im Sommer. Meistens hat man dann fast keine Zeit mehr gehabt, lang in Urlaub zu gehen. Ich glaube, vielleicht habe ich 2 Wochen Urlaub gehabt, beziehungsweise habe ich Pause gehabt und dann hat das Sommertraining schon wieder gestartet. Also das ist nicht so, dass man dort ewig lang in der Weltgeschichte rumfliegt, sondern man bereitet sich einfach noch relativ schnell wieder auf die neue Saison vor, weil halt auch das Problem ist, und du hast es ja schon angesprochen, Körper ist natürlich das Kapital und dieses Kapital wird vor allem im Sommer gestärkt. Und nachdem man bei der WM war, ist der Sommer relativ kurz. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht allzu lang Pause machen, weil man braucht diese zumindest 1,5-2 Monate, wo du wirklich viel im Office-Bereich trainierst, im Ausdauerbereich, im Kraftbereich. Und von dem her habe ich nicht allzu lange Pause gemacht, sondern habe versucht, so schnell wie möglich wieder Fuß zu fassen und mich im Office-Bereich wieder weiterentwickeln.
Diesbezüglich war die Frage natürlich eine Steilvorlage für die nächste Geschichte, die mich erreicht hat, die extrem spannend fand und die man auch für den Zeitpunkt jetzt aufgehoben hat. Sie kommt einmal mehr von Greg Holst und widmet sich genau auch solchen Phasen, widmet sich aber vor allem auch dem Streben, des Besserwerdens. Wir hören mal ganz kurz rein, was Greg Holst uns mitgebracht hat.
How many players in their late 20s would fly from Austria to North America to go to a skating school, David Roy Skating School, power skating. I've worked with David. I've seen him work. He does fantastic stuff. How many guys would pay for that privately just to get a little bit better in their skating technique? Well, Marcus Pintner did that. He flew to Kelowna, British Columbia, where I was living, and he went a week to power skating with David Roy just to get an edge, just to get a little better. That basically says it all about his dedication to the game, his drive to be better, and that's why he was successful. So now, if you look at all these young Austrian players, there's some really good ones. But how many players would fly all the way to Canada, pay all their expenses themselves to go to power skating school just to get an edge? That is typical Marcus Pintner. And that's why he was successful.
Und das ist für mich auch so eine spannende Facette, dieses Getriebensein, das wahrscheinlich jeder Profisportler auch ab einem gewissen Niveau haben muss. Dieses ständig an sich arbeiten, dieses ständig sich verbessern wollen. Was hat dir damals auch dieses Powerskating konkret gebracht? Oder wie kam es überhaupt dazu, dass du gedacht hast, das ist etwas, das ich verbessern möchte?
Es war sehr offensichtlich und ein paar Menschen haben das eh schon erwähnt, dass ich im eiserfrischen Bereich sicherlich nicht zu den Besten gehört habe. Ganz im Gegenteil. Und das war einfach ein Bereich, wo ich an meinen Schwächen arbeiten will. Ich war nicht nur eine Woche, sondern ich war 2 Wochen drüben und habe mich zuerst in Toronto auf diese Skating School vorbereitet und dann bin ich nach Kelowna gefahren. Heutzutage ist es ja relativ normal, dass man in Eiskischulen fährt oder irgendeinen Skilltrainer hat. Zu meiner Zeit damals hat es das überhaupt nicht gegeben. Das hat niemand gemacht, dass er da jetzt irgendwo nach Kanada geflogen wäre zu einer Eiskischule. Das war überhaupt kein Thema und deswegen war das wahrscheinlich schon ein bisschen was Spezielles. Mir hat es schon sehr viel gebracht, weil ich auch mit witzigerweise ein paar Ex-NHL-Spielern wie dem Wade Delac, ich glaube, der verstorben ist, der war auch dabei bei dieser Skating School und dann war ganz interessant, auch mit denen aufs Eis zu gehen und zu sehen, wie weit sie auch sind. Das war eine richtig coole Erfahrung. Es hat mir schon sehr viel gebracht. Nicht unbedingt, dass ich viel schneller geworden bin, sondern dass ich ökonomischer Eislaufen kann, dass ich nicht so viel Energie und Kraft aufwenden muss fürs Eislaufen. Das hat mir dort in dem Sinn schon sehr viel gebracht, damit ich einfach auch spät im Spiel dann auch noch die Energie habe, um mein Potenzial abzurufen. Es war eine schöne Erinnerung. Man hat natürlich nicht nur trainiert, man hat da schon ein bisschen Kelowna und Toronto angeschaut, aber hauptsächlich bin ich rüber geflogen, um besser zu werden, ganz klar, an meinen Schwächen zu arbeiten, weil an den Stärken arbeiten ist einfach, das kann jeder. Viel schwieriger ist, an den vielleicht negativen Sachen zu arbeiten und das hat mir sehr viel gebracht.
2005, 2006 holt man sich den Titel gegen Salzburg. 2006, 2007 scheitert man im Finale an Salzburg. 2007, 2008 schon in der ersten Playoff-Runde wiederum an Salzburg. 2008, 2009 dort schon unter neuem Coach mit Larry Hurus ebenfalls wieder im Viertelfinale. Dort dann an Linz. Warum ist es, zumindest was die Resultate am Ende der Saison anbelangt, mit Villach stetig bergab gegangen? Ist jetzt provokant formuliert. Ja. Könnte natürlich auch sagen, warum sind die anderen besser geworden?
Na, aber es wird wahrscheinlich bis zum gewissen Grad schon berechtigt sein. Aber ich komme mich gar nicht mehr so an die Saison erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Am ehesten noch an die Larry Hurus Saison. Dort habe ich gewusst, dass bei mir und bei Villach schon langsam dem Ende zugeht, weil er mir eigentlich am ersten Tag schon zu mir gesagt hat, er plant eigentlich nicht mit mir, er wollte mich eigentlich weghaben, weil ich von einer zum Finanziellen her schon in den oberen Rängen in Villach war. Und ich muss dazu sagen, das war kein bösartiges Gespräch, es war sehr respektvoll, er war einfach nur offen, direkt und ehrlich mir gegenüber. Er hat mir ganz klar gesagt, dass ich sicherlich kein Powerplay spielen werde, dass ich in den ersten zwei Linien nicht spielen werde, dass ich speziell in Unterzahl aufgebaut werde und dass ich dort meine Eiszeit habe, aber allgemein werde ich in 5 gegen 5 Situationen auch nicht so viel Eiszeit kriegen. Und ja, das hat mich irgendwie trotzdem beeindruckt und ich habe auch da gar keine Wut auf ihn gehabt eigentlich, weil es wirklich ganz offen und direkt kommuniziert worden ist von seiner Seite. Und das habe ich schon gelernt auch für meine weitere Karriere, dass diese Offenheit halt einfach extrem wichtig ist, weil der Spieler weiß oft nicht, wo er sich befindet, wie der Trainer ihn sieht. Und von dem her war das natürlich extrem schwierig. Ich war trotzdem Nationalteamspieler und habe schon ein bisschen was erreicht in Villach. Und dann so einen Kommentar zu hören, war natürlich sehr, sehr schwierig. Es war witzigerweise der Andreas Christler, der meinen Platz eingenommen hat, beziehungsweise der Larry Hughes hat ganz klar gesagt, er will dem 17-Jährigen eine Chance geben und meine Zeit ist vorbei. Der Andi hat dann auch eine überragende Saison gespielt, ist eigentlich explodiert, den hat keiner auf der Rechnung gehabt, aber er hat ihm das Vertrauen gegeben und im Nachhinein hat er trotzdem bis zum gewissen Grad alles richtig gemacht, Larry Hughes. Aber es war schon eine schwierige Phase zu Beginn, aber mein Glück war auch, dass ich dort in der Unterzahlformation mit dem Niki Petrik war. Und wenn die Leute reden, dass ich ein Energy Player war, dann haben sie noch nie den Niki Petrik miterlebt. Also der war natürlich noch viel extremer im positiven Sinne. Und wir haben dort wirklich unsere eigene Taktik uns ausgedacht fürs Unterzahlspiel. Wir waren extrem stolz, auf dem Eis zu stehen und diese Strafen zu killen. Und das hat mir dann auch trotzdem sehr viel Energie gegeben, dass der Niki da trotzdem immer positiv geblieben ist und dass wir sehr viele Gespräche geführt haben, damit wir in unserer Rolle uns trotzdem von Spiel zu Spiel steigern. Und wir haben eigentlich ein Minigame entwickelt, ja, dass das Unterzahlspiel, das ist unser spezielles Spiel und auf das wollen wir uns konzentrieren. Und von dem her war es noch trotzdem eine interessante Erfahrung.
Es ist auch schön, dass du ihn ansprichst und es ist auch schön, dass seine Karriere dann später noch eine spannende Wendung vollzogen hat und er durchaus zum auch Franchise-Player dann in Dornbirn avanciert ist. Jetzt könnte man entgegenhalten, so viele gab es ja nicht bei dem Kommen und Gehen, aber das ist schon eine der ganz wenigen ikonischen Figuren, wenn man die Erstligazeit auch des Dornbirn Eishockey Club sich in Erinnerung ruft und jetzt auch äußerst erfolgreich unterwegs mit seinem CrossFit-Studio. Wer in Villach fit werden möchte, lässt das doch vielleicht am besten von Niki Petrik machen. Du hast angesprochen, dass dir zu diesem Zeitpunkt schon langsam aber sicher klar war, dass die Zeichen in Villach auf Abschied stehen. War das vor dem Gespräch mit Larry Hughes, das du gerade thematisiert hattest, schon ein klein wenig das Gefühl oder hat sich das dann erst danach so richtig manifestiert?
Ja, ich habe schon in der vorigen Saison, wo Larry Hughes noch nicht Coach war, habe ich schon im Sommer mitgekriegt, dass er mich am liebsten verkaufen würde. Das gibt es ja im Eishockey eigentlich nicht, aber dass jemand mich übernimmt und vor allem meinen Vertrag übernimmt, da haben sie wahrscheinlich auch kein anderes Team gefunden, gehe davon aus. Aber so unter der Saison habe ich dann auch schon gemerkt, dass natürlich mit der wenigen Eiszeit und mit dem recht relativ hohen Vertrag, dass es extrem schwierig wird, da weiterhin in Villach zu bleiben. Man hat immer gehofft, weil Villach zu dem Zeitpunkt noch meine Heimat war und weil ich mich dort wohlgefühlt habe. Aber trotzdem konnte relativ realistisch sein und haben wir schon gedacht, dass es schön langsam dem Ende zugeht.
Als es dann soweit war, als auch die Unterschrift bei den Moser Medical Graz 99ers unter Dach und Fach war, mit welcher Gefühlslage bist du aus Villach weggegangen?
Es war schwierig für mich eigentlich, wie gesagt, weil ich auch zu meiner Graz-Zeit habe ja im Sommer in Villach gelebt und ich habe da alle meine Freunde und deswegen war es schon eine ganz neue Situation. Es war eine interessante Situation, weil der Bill Gillen wirklich was aufbauen wollte. Und wir waren uns eigentlich relativ schnell einig. Wir haben uns einmal getroffen im Gespräch und das hat eigentlich gepasst. Von dem her, es war wahrscheinlich einfacher von Wien auf Villach wechseln, als wir von Villach nach Graz. Das war am Anfang noch nicht so einfach. Aber ich habe sehr viele Leute gekannt in Graz und es hat eigentlich von Anfang an eishockey-technisch sehr gut gepasst. Wir haben eine erfolgreiche Saison gehabt. Die Fans haben wir zurückgewinnen können und deswegen war das einfach eine neue Lebensaufgabe für mich.
Und über diese Lebensaufgabe plaudern wir dann gleich im Anschluss, wenn man so will. Der zweite Teil, der heute auch erschienen ist am Neujahrstag, nennt sich Markus Peintner, der Grazer. Bevor es aber soweit ist, möchte ich mit dir noch über den zweiten Teil deines Villacher On-Ice-Wirkens sprechen. Als es in der Saison 2011-2012 nach Villach zurückging. Das war, bin ich mir sicher, eine ganz besondere Zeit in deiner Karriere und das jetzt nicht unbedingt positiv ausgedrückt, weil du lange ohne Vertrag warst. Wie war das für dich, auf einmal in Anführungszeichen auf der Straße zu stehen und nicht im September wie alle anderen auch Eishockey zu spielen?
Es war speziell im Sommer war es eine schwierige Phase. Es war natürlich, ja, sowas gibt es wahrscheinlich nur in Österreich, dass ein Nationalteamspieler, der im Mai oder Juni noch eine Weltmeisterschaft spielt in der Schweiz, dass der keinen Vertrag kriegt. Und da ist ja gar nicht darum gegangen, dass ich zu viel verlangt habe, sondern ich wollte eigentlich nur Eishockey spielen. Und das war aber zu dem Zeitpunkt nicht möglich, weil ich 4 Punkte gehabt habe, so wie alle anderen Nationalteamspieler. Und dort habe ich einfach zu viele Punkte gekostet. Da ist gar nicht ums Finanzielle gegangen. Deswegen hat sich das extrem in die Länge gezogen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich zweieinhalb Monate in Graz, beim ATC Graz mittrainieren durfte. War der Martin Homberger war Coach dort und mehrere Villacher haben dort auch gespielt. So wie Martin Beval und Mark Brown. Und ich habe mich dort eigentlich ja, knapp 2 Monate fit gehalten. Ich habe dort erlebt, gefühlt wie ein Profi. In der Früh war ich selber im Kraftraum. Am Nachmittag bin ich mit der Mannschaft aufs Eis gegangen, danach nochmal auf Eis. Und so hat jeder Tag ausgeschaut, von Montag bis Freitag. Freitag am Abend bin ich dann noch nach Hause, nach Villach gefahren, zu meiner damaligen Freundin. Und habe dort noch in Villach trainiert, Samstag, Sonntag. Und am Montag ist das wieder in Graz weitergegangen. Das war für mich vor allem deswegen wichtig, weil ich trotzdem Teil des Teams war beim ATC Graz. Es war extrem coole Truppen mit super Charakteren und ich habe mich total wohl gefühlt. Und so wie viele Spieler sagen, nach ihrer Karriere, das Eishockey vermissen sie nicht so, aber das in der Kabine, das ist schon was Spezielles und das vermissen sie, das geht ihnen ab. Mir ist es nicht abgegangen, weil ich es beim ATC Graz gehabt habe. Und von dem her war es eine schwierige Zeit, speziell im mentalen Bereich, weil man nicht weiß, ist es vorbei. Kann ich nie wieder Eishockey spielen. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und jetzt ist schlagartig alles zu Ende. Als Nationalteamspieler, das war natürlich bis zum gewissen Grad schon pervers eigentlich. Hat es damals nur in Österreich gegeben und glaube ich auch in keiner anderen Sportart, dass ein Nationalteamspieler keinen Job kriegt. Aber ich habe mit der Situation umgehen müssen. Bis zum gewissen Grad hat es mir gestärkt natürlich. Und ja, es ist dann ganz spontan der Anruf von Villach gekommen, weil sie, glaube ich, innerhalb, ich sage jetzt 15 Spiele, 13 Niederlagen oder 12 Niederlagen. Mike Stewart war damals Trainer. Sie haben Schwierigkeiten gehabt mit den Legionärsposten. Und dann habe ich den Anruf gekriegt vom damaligen Präsidenten und der hat mir ein Angebot gemacht, wo ich früher nicht angenommen hätte, muss ich dazu sagen. Aber das ist auch das Schöne im Eishockey und vor allem in meinem Leben, dass zu dem Zeitpunkt habe ich gar nicht zugehört, wie hoch das Angebot oder wie niedrig das Angebot war, sondern ich habe einfach nur Ja gesagt. Das, weil ich einfach geil war auf Eishockey. Ich wollte wieder zurück, ich wollte Teil eines Teams sein und ja, da habe ich die Saison danach, das kann ich auch ganz offen sagen, da habe ich um 10.000 Euro gespielt, die ganze Saison und es war für mich deswegen so ein positives Erlebnis von meiner ganzen Karriere, weil ich das hat sich so angefühlt, als ob das ganze Finanzielle ist weg und ich bin einfach wieder 15 oder 16 Jahre und ein Team, ein Präsident gibt mir die Chance, mein Hobby zum Beruf zu machen. Das war so wie ein zweites Leben, das ich gekriegt habe. Und früher oder ein paar Jahre vorher habe ich natürlich auch aufs Finanzielle geschaut, weil man sich bis zu einem gewissen Grad absichern will. In diesem Sinne war mir das völlig egal. Ich war einfach nur happy zum Eishockey spielen und es war wirklich wieder so, so eine pure Freude, so wie wenn man als Kind in die Eishalle geht und Eishockey spielen darf. Das habe ich zu dem Zeitpunkt gespürt. Das Finanzielle war wurscht. Ich wollte einfach nur Eishockey spielen, wie ein kleines Kind. Und das habe ich noch sehr genossen. Wir haben eine coole Truppe gehabt. Wir haben ab dem Zeitpunkt, wo auch der Mike Craig gekommen ist und der Rob Shearer, Shane Toporowski, haben einen extrem coolen Team Spirit gehabt. Wahrscheinlich eines der coolsten Teams, in dem ich jemals gespielt habe. Weil so viele total unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten aufeinander getroffen sind und alle haben sich verstanden. Es hat wirklich Klick gemacht bei der ganzen Mannschaft. Und von dem her, obwohl wir nicht erfolgreich sind, waren, aber es war trotzdem ein schönes Jahr für mich, weil ich wieder zurückgedacht habe an meine Kindheit, wie es war, einfach nur Eishockey genießen zu können.
Wie viel Anteil daran hatte der damalige Trainer auch, Mike Stewart?
Extrem viel. Ich habe eigentlich null Erwartungshaltung gehabt. Ich habe bei dem zweiten Ligaverein trainiert und habe keine Spiele absolviert. Und ich bin auf viel gekommen. Erstens habe ich mich selber schwer einschätzen können, wie fit ich bin. Man hat sich auch Gedanken gemacht, kann ich überhaupt noch Eishockey spielen? Bin ich viel zu weit weg? Haben sich die alle weiterentwickelt und ich bin stehen geblieben oder eben vielleicht auch. Ich habe vielleicht sogar einen Rückschritt gemacht. Ich habe das ganz schwer einschätzen können. Und vor allem habe ich auch nicht gewusst, in was für Linie er mich einsetzt, was für eine Rolle ich habe. Und das war wahrscheinlich auch der Schlüssel, dass der Mike Stewart mich in der ersten Linie mit dem Craig Weller und dem Roland Kaspitz eingesetzt hat, im ersten Spiel gleich, erster Shift vor den Fans aufzulaufen, Starting Six zu sein. Das war fast so wie ein Dream come true, obwohl ich schon davor so viel erlebt habe, bin ich eigentlich wieder zum kleinen Kind geworden.
Du stehst mit Beginn der Saison auf der Straße, du findest aber wieder den Spaß am Eishockey und überzeugst auch als Scorer einmal mehr und stichst damit halt auch viele mitunter hochgelobte, mit Vorschusslorbeeren gepriesene Imports aus. Wie viel Genugtuung war da auch mit dabei?
Schwer zum Sagen. Ich glaube einfach, die Freude war viel zu groß, dass ich an andere Sachen gar nicht so gedacht habe. Es war für mich schön zu sehen, dass man mich noch nicht abschreiben kann, dass ich wieder mal bewiesen habe, dass ich kämpfen kann, dass ich nicht aufgegeben habe und dass ich an mich geglaubt habe. Und ja, das war interessant, vor allem, weil ich doch, glaube ich, 14 oder 15 Spiele verpasst habe, weil ich später gekommen bin und trotzdem relativ viel Tore oder sogar, das weiß ich gar nicht, am meisten Tor geschossen habe. Das weißt du wahrscheinlich besser. Und deswegen war es trotzdem ein schönes Jahr, auch wenn es mit dem Playoff-Einzug nicht geklappt hat.
So gesehen waren es am viertmeisten Tore in deiner Erstligakarriere im Grunddurchgang, die drittmeisten tatsächlich für Villach. Du hattest zweimal einen Grunddurchgang für den VSV mit 16 Treffern, in der Saison, über die wir gerade geplaudert haben, 15. Und in der Saison, wo dein Scoring regelrecht explodiert ist in Villach, waren es deren 24 Saisontore im Grunddurchgang. Weil du schon angesprochen hast, Eishockey wieder erleben wie ein Kind, auch schon im fortgeschrittenen Stadium der Karriere. Ab wann hast du begonnen, dich mit der Endlichkeit deiner Spielerkarriere zu befassen?
Ich glaube, das ist erst ganz zum Schluss gekommen, wo Verletzungen dazugekommen sind. Ich habe relativ früh schon in meiner Karriere einen schweren Bandscheibenvorfall gehabt und habe eigentlich 10-12 Jahre lang den Bandscheibenvorfall weitergespielt. Ich habe es irgendwie im Griff gehabt, aber am Ende von meiner Karriere habe ich schon gemerkt, dass ich noch große Schwierigkeiten gekriegt habe. Und Davor war es so, wenn es einmal akut worden ist, dann habe ich trotzdem Wege gefunden, dass ich so schnell wie möglich wieder fit war. Speziell dann am Schluss bei meiner im letzten Jahr in Villach, ist das mit den Verletzungen schon sehr lange gegangen und ich habe das auch gar nicht mehr kontrollieren können. Es waren die Schmerzen zu groß und habe fast mehr Zeit im Krankenhaus als wie auf dem Eis verbracht. Und von dem her war das dann auch schon bis zu einem gewissen Grad offensichtlich, dass es nicht mehr allzu lang geht. Und dass es vor allem eigentlich auch nicht gesund ist, aber an die Gesundheit muss ich dazu sagen, habe ich damals noch nicht gedacht, wenn ich wieder einen Vertrag gekriegt hätte, hätte ich sicher weitergespielt. Aber das habe ich noch schon gemerkt, dass es schön langsam dem Ende zugeht.
Viel auch in dieser Zeit auch im Umbruch gewesen. Mike Stewart erreicht die Playoffs nicht. Das war ein vogelwilder letzter Spieltag, wo sich Villach und Graz in Villach duelliert hatten. Im Parallelspiel gewinnt Wien gegen Jesenice 11-3. Die brauchten einen Sieg, glaube ich, mit 7 Toren Unterschied, um tatsächlich in die Playoffs auch reinzukommen. Und genau das passiert. Und Katzenjammer natürlich groß in Villach. Man ist seit Menschengedenken zum ersten Mal nicht in der Postseason mit dabei. Es war de facto auch klar, dass ein Umbruch kommen wird, dass Mike Stewart das nicht überleben wird können. Du hast es überlebt, aber wie war diese auch einschneidende Phase der Veränderung in Villach für dich?
Es war sehr schwierig, weil man sich natürlich auch verantwortlich fühlt und vor allem, und das gibt's nicht oft, vor allem haben sich die Spieler verantwortlich dafür gefühlt, dass Tui nicht mehr Trainer war. Dass Tui war zwar zu Beginn seiner Karriere als Trainer, aber für uns war er überragender Trainer. Ich weiß nicht, was am Anfang war, ich habe die Spielertypen nicht gekannt, aber ich glaube, dass Tui hat das schon in seinem Podcast gesagt, wo dann auch neue Spieler dazugekommen sind, beziehungsweise ein paar gewechselt sind. Ab dem Zeitpunkt sind wir, glaube ich, von Punkten her an zweiter oder dritter Stelle in der Liga gewesen. Deswegen war der letzte Spieltag, egal was jetzt in Wien passiert ist, gar nicht so ein großer Punkt, sondern wir haben gewusst, dass es zu großem Zeitpunkt wir das vermasselt haben. Und da kann man nicht nur ein Spiel hernehmen, aber wir haben gewusst, dass du einfach weitergebracht hat als Spieler. Die Trainings waren sehr, sehr gut. Er hat ein gutes System gehabt von wirklich alles außer zum Holen, vielleicht einmal an die Grenze zu gehen, trotzdem aber im taktischen Bereich schon sehr modern trainiert, was man davor jetzt nicht so oft bei Coaches gesehen hat. Und das ist das, was ich im Nachhinein trotzdem immer wieder mitgenommen habe. Es gibt ja so Exit-Gespräche und am Ende von der Saison. Und ich weiß noch, wo ich mit dem Mario Altmann und mit dem noch zwei Ausländer, glaube ich, sind wir in der Halle gefahren für diese Exit-Meetings. Und das war schon was Einzigartiges. Wir haben darüber geredet, dass wir schuld sind, dass das nicht geklappt hat und nicht, was oft passiert, der Trainer hätte das ein bisschen machen können oder so, sondern wir waren alle begeistert vom Stewie und wir haben eigentlich nur darüber geredet, hoffentlich schmeißen sie ihn nicht raus, hoffentlich bleibt er, weil der wird früher oder später mit seinen Teams explodieren und wir haben uns auch vorstellen können, dass das Stewie eine Ära einleitet in Villach, weil man einfach gewusst haben muss, er für Qualität hat, was er für ein Mensch ist und wie gut er auch zu Villach passt. Mit seinem Charakter. Und wir haben uns dann schon sehr verantwortlich gefühlt für das, dass er nicht mehr Trainer von Villach war. Er hat natürlich seinen Weg gemacht und das gehört auch dazu zum Trainer-Business. Ja, das habe ich selber auch miterleben dürfen. Aber für uns war das schon schwierig von dem, weil wir uns verantwortlich für den Stewie gefühlt haben. Und das hört man eigentlich von Spielern jetzt nicht so oft. Entschuldige.
Ich mag das total gerne über solche großen sportlichen What-Ifs, die klassischen Was-wäre-wenn-Szenarien zu diskutieren. Und gerade wenn man das Gedankenexperiment ansteht, wo Villachs Eishockey stehen würde, wenn man Mike Stewart nie den Laufpass gegeben hätte. Wollen wir das gemeinsam machen oder heben wir uns das für eine andere Episode auf?
Bitte, können wir gerne machen.
Wo steht Villachs Eishockey, wenn man Mike Stewart nie den Laufpass gegeben hätte?
Top 2, Top 3 in Österreich über Jahre hinweg. Sehr hypothetisch natürlich jetzt, weil es ist nicht nur der Mike Stewart, sondern was für ein Budget steht zur Verfügung, wie ist die Infrastruktur, wie hat sich alles entwickelt. Also es ist sehr hypothetisch jetzt, aber von seiner Qualität her, ja klar, Top 2, Top 3 über Jahre lang.
Es war dir nach dem ganz großen Wurf in der Premierensaison mit Villach und gleich auch dem Titel danach nicht mehr vergönnt, in die Nähe zu kommen. Es gab noch die eine Finalteilnahme, aber vor allem bei deinem zweiten Mal dann in Villach gab es im ersten Jahr erstmal keinen Vertrag und dann keine Playoffs. Im zweiten Jahr ein Viertelfinal aus, im dritten Jahr wieder ein Viertelfinal aus. Hättest du dir, und weißt schon, das ist kein Wunschkonzert und man nimmt jeden Titel, den man kriegen kann, aber wäre es letztlich schöner gewesen, vielleicht nicht ganz am Anfang gleich den großen Erfolg zu haben, sondern den vielleicht dann eher auch noch im Herbst der Karriere?
Ja, so eine Eishockey-Karriere ist ja kein Wunschkonzert. Und was man nicht vergessen darf, ist, die finanzielle Lage hat sich dort schon extrem geändert. Also, wo ich noch von Wien nach Villach gekommen bin, war Villach schon ganz vorne dabei, was die Finanzen angeht, ja, was die Spielerverträge angeht. Schwer einzuschätzen, aber sie hat Top 2, Top 3. Das war natürlich in der späteren Phase überhaupt nicht mehr der Fall. Da haben viele Teams aufgeholt. Die Linzer waren mit einem größeren Budget dabei. Auch andere Teams, die sich weiterentwickelt haben, die sich diese positive, gute finanzielle Lage auch erarbeitet haben. Und von dem her, was das Budget anbelangt, waren natürlich viele auch nicht mehr Top 2 oder Top 3, sondern das hat sich dort schon ein bisschen nach hinten verschoben. Und von dem her war die Erwartungshaltung natürlich schon auch anders. Also das wäre jetzt unfair, das Meisterjahr mit einem Jahr zu vergleichen, wo wir vielleicht im Viertelfinale ausgeschieden sind. Dort spielen schon sehr viele Elemente eine Rolle und das war schon die Ausgangslage ganz andere.
Eine kleine Korrektur, in der letzten Saison für dich auch im Jersey der Villacher Adler gab es tatsächlich noch einmal Halbfinale, aber dort dann das Ausscheiden gegen den späteren Meister, HCB Südtirol im Halbfinale. Ich habe dich zum Ende der ersten Episode Markus Paintner der Vorarlberger gefragt, wie viel Vorarlberger noch in dir steckt. Ich frage dich auch zum Ende dieser Episode Markus Paintner der Villacher, wie viel Villacher steckt denn noch in dir?
Nachdem ich in Villach lebe und gemeinsam mit meiner Freundin und unserem Sohn da eine Eigentumswohnung haben, natürlich ist Villach für mich sehr wichtig. Ich habe sehr viele Freunde da. Ich habe Freundschaften fürs Leben gefunden und wir haben da ein schönes, positives Umfeld. Und von dem her, wir wohnen gerne in Villach.
Und damit belassen wir es, denn es geht eine Station weiter. Es geht zu den Moser Medical Graz 99ers. Es geht unaufhaltsam in Richtung Teil 4 der großen Karriere von und mit Markus Paintner. Möchte mich an der Stelle einmal mehr bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Allen Hörerinnen und Hörern von Univet Hockey Clock sei empfohlen, jetzt gleich weiter zu hören. Hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Warum nicht gleich wieder mit langformatigem Eishockey Talk das neue Jahr einläuten? Markus, vielen lieben Dank, dass du Zeit genommen hast.
Dankeschön, Martin.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey.